Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege 24 Detailing Gebubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Marcel ist nicht mit dabei und die Yvonne ist ebenso wenig mit dabei. Stattdessen haben sich hier heute mein Papa, der Dietmar, und der Johann alias der Wastel Weißerdinger eingefunden und machen mit mir zusammen Podcast. Ja, wer sich jetzt irgendwie die Ohren reibt und sagt so, wer ist dieser Wastel und was macht er in diesem Podcast, der wird gleich mehr darüber erfahren. Die geneigten Hörer haben es bestimmt noch im Kopf. Wir hatten schon vor geraumer Zeit mal die Idee gehabt, mit diesen beiden Herren einen Motorsport-Historien-Podcast zu machen. Aus dem einfachen Grund, da diese beiden Herren in den 70er Jahren eine gemeinsame Motorsport-Historie haben und darüber nicht gerade wenig zu erzählen haben. Und scheinbar haben wir da ein bisschen den Nerv von euch getroffen, denn wir haben über Instagram zur Frage aufgerufen und entgegen der Erwartung meines Seniors, der wieder mal sehr pessimistisch war und gesagt hat, ja, so viele Leute wird es jetzt nicht interessieren wahrscheinlich, haben uns 30 oder 40 Fragen erreicht. Das ist schon ein gutes Q&A-Niveau, die wir auch leider nicht alle untergebracht haben heute, aber zumindest eine Vielzahl und haben, wie gesagt, mit diesen beiden über diese hochspannende damalige Motorsportzeit gesprochen, viele Parallelen gezogen zur heutigen Zeit oder versucht sie zu ziehen, ob es geglückt ist, wird sich zeigen, diverse Anekdoten dazu ausgepackt und, also es ist wirklich über 2,5 Stunden richtig, richtig tolles Gespräch gewesen und ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn man mit dem Motorsport nicht ganz so viel am Hut haben sollte, ist es mindestens aus der historischen Betrachtung raus eine spannende Sache für jeden da draußen, sich das hier Ganze mal anzuhören und ich kann nur sagen, mir hat es super viel Spaß gemacht. Es liegt jetzt ein bisschen an euch, wenn ihr jetzt sagt, war ganz cool, aber ja, dann okay, dann war es eine Folge und Feierabend. Wenn ihr aber sagt, hey Mensch, da ist noch so viel ungesagt und lasst den Wastel mal auftauen, weil ich würde sagen, er war so ein bisschen auf Standgas heute. Wahrscheinlich hat mein Senior ihn so ein bisschen vorher gezügelt und hat gesagt, hier, du musst dich da ein bisschen zusammenreißen im Podcast, weil der Wastel ist ja eigentlich Österreicher und hat dann so einen wunderschönen Mix aus Österreich, Hessisch, und das macht riesen, riesen Spaß, mit ihm über solche Dinge zu reden und auch mal einfach ihn reden zu lassen. Vielleicht kann er beim nächsten Mal, wenn ihr es so wollt, noch ein bisschen mehr raushauen. Aber wie gesagt, war auch in der Richtung echt eine tolle Sache und hat mir echt auch da sehr viel Spaß gemacht, von ihm da einiges zu erfahren. Es sind auch ein paar private Dinge dabei und so weiter und so fort. Also es ist wirklich, denke ich, in jede Richtung was beleuchtet worden aus dieser Zeit. Und bevor ich jetzt hier noch lange rumbabbel, würde ich sagen, springen wir direkt in den Podcast rein. Nach dem Intro geht die Reise los. Und ja, ich wünsche euch an dieser Stelle viel Spaß. Und da sind wir wieder in unserer neuen Detailing-Gebubble-Podcast-Episode, die heute gar nicht so viel Detailing bzw. Autopflege beinhaltet, sondern heute sich ganz dem Motorsport widmet. Ihr habt alle oder viele von euch schon gut zugehört in den letzten Monaten und immer wieder gehört, wie ich gesagt habe, ah, wir wollen da mal was machen, wir hätten da mal was und so weiter und so fort. Ich glaube, der Gedanke ist schon seit fast einem Jahr präsent und ja, was lange währt, wird endlich gut. Davon bin ich schwer überzeugt. Mein Senior hat ja schon die Vorhut gegeben, indem er einen Ajeblock Bremsen Podcast mit uns gemacht hat. Wer den nicht kennt, sollte sich den auf jeden Fall mal anhören. Und mein Senior hat aber nicht nur mit Bremsentwicklung zu tun, sondern er hatte auch eine Motorsport-Historie, die ich ja schon das ein oder andere Mal angekündigt habe. Und die hat er aber nicht alleine, weshalb er natürlich heute noch Verstärkung dabei hat. Das heißt, wir haben einen schönen Dreier-Podcast heute und ich bin sehr gespannt, wohin die Reise geht. Ihr dürftet uns auch viele Fragen dazu schon im Vorfeld stellen. Die werden wir gleich immer wieder einstreuen und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Genau, ich will gar nicht so lange babbeln am Anfang, sondern ich stelle erstmal unsere beiden Mit-Podcaster vor. Mein Senior kennt er ja schon und der liebe, ich sag jetzt mal, wie ihn jeder nennt, glaube ich, der Wastel ist mit dabei. Aber ich glaube, ihr könnt euch beide vielleicht entsprechend selbst vorstellen. Da der Wastel gesagt hat, mein Senior soll den Anfang machen, gebe ich erstmal das Wort an ihn. Erstmal, ich sag Gude, du sagst?
Ich sag Servus. Als Franke sagt man Servus. Und Wastel, was sagt man in Österreich?
Habe die Ehre.
Habe die Ehre. Also dann fange ich erstmal ganz kurz nur an. Der Thomas hat ja schon gesagt, dass in den vorangegangenen Podcasts ich ja schon irgendwie bekannt geworden bin. Sei es drum, mir gegenüber sitzt der Wastel, da muss ich gleich mal sagen, wer sich genau auskennt, Wastel ist eigentlich die österreichische Kurzform von Sebastian und er heißt eigentlich Johann Weißheidinger, Aber wahrscheinlich kommt es durch das W vom Weißheidinger, dass jeder ihn eigentlich nur als Wastl kennt.
Der den Namen erfunden hat, ist schon gestorben.
Also er ist weit und breit in der Rennszene als Wastl bekannt. Und ich kann ihn eigentlich, ich charakterisiere ihn jetzt einmal ganz kurz, er ist ein begnadeter Schrauber. Und nur deswegen bin ich eigentlich auch im Motorsport richtig erfolgreich gewesen. Und wenn wir jetzt in den weitergehenden Gequatsche hier immer wieder mal von Erfolgen reden, dann soll das nicht heißen, dass wir jetzt da angeben wollen. Wir waren ja auch wirklich richtig erfolgreich. Aber wenn man Storys aus der Vergangenheit erzählen will, dann bleibt es natürlich nicht aus, dass man auch mal ab und zu sagt, da haben wir gewonnen. Oder wie der Wastl sagt, da haben wir gewonnen. Das ist nun mal so. Und meistens war es so, dass wir Erster oder Zweiter geworden sind, egal wo. Ja, mehr kann ich jetzt zur Vorstellung eigentlich.
Von dir selbst erstmal nicht so viel sagen?
Ja, von mir selbst hast du ja schon gesagt, dass ich Maschinenbauingenieur geworden bin aufgrund eines Studiums und dann bei der Adam Opel AG in der Entwicklungsabteilung angefangen habe, in der Bremsengruppe zuerst und dann über ABS und ESP und so weiter dahin geworden bin. Da sage ich jetzt einfach gleich mal weiter, was der Wastl für eine Ausbildung hat. Erzähl.
Im Gegensatz zu dir, du bist ja Diplom-Ingenieur, bin ich nur sogenannter Schmalspur-Ingenieur. Und ich habe in Österreich gearbeitet, in Tirol, und bin dann zu Opel gegangen und dann zur Versicherung als Sachverständiger. Darf man heute schon fast nicht mehr sagen, weil man sich fast schämen muss, bei denen gearbeitet zu haben. Aber ich hatte halt viel Freizeit und viel Zeit zum Schrauben.
Das war eben auch mein Glück.
Ich habe sogar, muss ich zugeben, weniger verdient als beim Opel, aber ich habe es unterm Strich nicht bereut.
Ja, also auf jeden Fall erstmal, ich sage trotzdem nochmal gute Wastl. Gute. Genau, Wastl ist ja eigentlich mittlerweile
eingehässt.
Eingehässt, sagt man das so.
Ich bin 56 Jahre da.
Okay, dann.
Bin länger als irgendwo anders da.
Dann ist das mit dem Gute doch absolut passend. Also erstmal freut es mich wirklich, dass die Konstellation heute klappt. Das war ja lange geplant und ich hoffe, du bereust es auch nicht, hier zu sein, weil ich glaube, das hat ein bisschen Motivation gebraucht, wenn ich das so richtig gehört habe.
Ja, ja. Überredungskunst war schon dabei, aber jetzt sitzen wir nun mal da und er hat ja auch eigentlich schon eine Gemeinsamkeit, die wir haben, nicht nur das Rennfahren, sondern er hat bei Opel gearbeitet und ich auch, aber ich glaube, wir haben uns die Klinke in die Hand gegeben, genau wo er bei Opel weggegangen ist in die Versicherung, habe ich bei Opel angefangen. Das war zumindest mal 1971. Also ihr seht, es ist schon sehr, sehr lange her und da waren viele von euch überhaupt noch nicht auf der Welt. Aber trotzdem sind wir uns dann begegnet.
Wie seid ihr denn euch begegnet? Fangen wir doch vielleicht mal ganz rustikal an.
Begegnet, ich sage, das habe ich euch erzählt, ich bin in Hockenheim gefahren und da war einer dabei, der Dieter Mehlenhof, der Heinz-Jürgen Mehlenhof, der hat gesagt, da ist ja so ein junger Ingenieur bei uns. Der hat gesagt, wo du überall nicht so schön gefahren bist. Und da habe ich einen Hals gekriegt. Da meint, was ist das für einer? Wart nur, wenn du mir begegnest. Aber eigentlich so in Hockenheim haben wir sie nie begegnet oder kaum einmal. Sind wir gemeinsam ein Rennen gefahren. Und mit dem Ascona war es ja so, dass man sie immer wieder ausweichen wusste auf Bergrennen, wobei er genau wie ich so die große Liebe war, das Bergrennenfahren nicht.
Aber jetzt seid ihr natürlich schon einen Schritt zu weit
eigentlich. Ja, das wollte ich jetzt gerade eigentlich schon.
Nein, über nichts gestrichen. Das ist alles hervorragend. Aber die Ursprungskonstellation, die war ja nicht so, dass ihr euch beim Motorsport. Doch, ihr habt euch beim Motorsport schon getroffen, aber jeder für sich ist ja irgendwie zum Motorsport erstmal gekommen.
Ja, ja, ich wollte eben da gerade mal einflechten. Also erst einmal ist das natürlich richtig, aber da kommen wir später nochmal genauer dazu, wie wir uns wirklich dann kennengelernt haben. Er hat es ja schon angedeutet. Die Frage war ja, wie kommt man denn überhaupt zum Motorsport?
Hat übrigens unsere liebe Zuhörerin Mrs. Lovely, die sehr viele Fragen gestellt hat, auch genau das gefragt. Somit passt es perfekt.
Ja, also wie kommt man zum Motorsport? Wir waren auch mal jung. Und zwar eine Zeit, sagen wir mal, mit 16. Da durften wir ja noch gar kein Auto fahren. Aber trotzdem, zu unserer Jugendzeit, da gab es eigentlich nur schneller. Wie sind wir denn schneller? Und es ist die Moped-Zeit gewesen. Da haben wir, ein Moped gehabt, also mehrere alte und dann ein neues. Und die haben wir frisiert. Diese Mopeds, die durften ja damals wie heute auch nur 45 eigentlich fahren. Mhm. Aber da fing eigentlich schon der Rausch der Geschwindigkeit an. Und das Moped wurde so frisiert, dass es später also mit Sicherheit 80 bis 100 Stundenkilometer lief. Und wir wurden auch von der Polizei damals erwischt. Aber anders als heute war das ein kleines Vergehen. Man musste halt einfach zurückbauen. Das hat noch nicht mal was gekostet. Heute würde einem jahrelang der Besitz eines Führerscheins entzogen, wahrscheinlich von Strafen mal ganz zu schweigen. Aber so fing bei mir es eigentlich an. Und später dann waren wir mit 18 sofort dabei, einen Führerschein zu machen. Ich glaube, auch das ist ein Unterschied zu heute. Ich habe Enkel und einer davon, der nähert sich jetzt der 18. Und da dachte ich, der ist begierig drauf, einen Führerschein zu machen. Aber heute erleben wir alte Knacker, sagen wir einfach oft, dass Jugendliche sagen, ich brauche doch gar kein Auto. Mhm. Ich bin da einfach in der Stadt und da gibt es öffentliche Verkehrsmittel. Das wäre zu meiner Zeit oder zu unserer Zeit, ich glaube, Bastl, da kannst du mich wahrscheinlich auch unterstützen, überhaupt kein Thema gewesen. Wir wollten ins Auto.
Da wäre ich jeden Sonntag in die Kirche gegangen, nur damit ich einen Führerschein habe.
aber tatsächlich ist es so, dass es zu meiner Zeit auch noch so war. Also ich weiß auch noch, wo ich meinen Führerschein in Empfang genommen habe, dass wir am Tag des 18. Geburtstags zur Zulassungsstelle gefahren sind, um mir meinen Führerschein zu holen, weil ich ihn unbedingt haben wollte. Ja. Aber das ist wirklich ein Trend, der definitiv in die andere Richtung geht. Ja. Das heißt, bei dir war es das Mofa mit dem Ursprung.
Moped-Ursprung.
Da ist man zwar noch nicht Motorsport, aber man hat schon mal was mit Motoren. Und bei dir der absolute Ursprung?
Bei mir war gegenüber eine Schlosserei. Mehr brauche ich ja nicht sagen. Da bin ich mehr in der Schlosserei gewesen als bei mir zu Hause. Und da haben wir auch an die Moped herumgebastelt.
Ah.
Nur in Österreich ist es ja so, da durfte man mit 16 mit dem Moped fahren. Mit 16 mit dem Moped fahren, ohne Führerschein. Ah. Da hat man überhaupt nichts machen müssen. Und beim Puch-Moped, das hat 2,3 PS gehabt, gab es eine Ausführung mit 60 Kubik. Das war ein Motorrad und das ist 100 gegangen. Und da habe ich dann die Zylinder drauf gekriegt und die waren aber so breit, die Überströmkanäle, dass seitlich, da habe ich da so Bleche machen müssen. Und das habe ich in der Ingenieurschule gemacht und da hat der Lehrer gesagt, wir haben ja eine Lehrwerkstatt gehabt und da hat der Lehrer gesagt, gut, du kannst das machen, aber du kriegst Noten drauf. Wenn du Scheiße machst, dann kriegst du Scheißnoten. Und das Moped, ich war ja an der Grenze zu Deutschland. Und da bin ich natürlich über die Grenze und habe mich dann mit den Kreidler angelegt, weil die Kreidler, die sind 100 gegangen. Das war aber, das, meines Erachtens, das hat mit dem Traum vom Motorsport eigentlich wenig zu tun. Weil, wenn ich jetzt da schon gleich ausholen darf, ich habe in Tirol gearbeitet und von dem Gehalt her und so war das klar, dass das ein unerreichbarer Traum ist. Ein absolut unerreichbarer Traum. Dort waren viele Bergrennen mit richtig bekannte Fahrer, der Abarth mit den Werksmannschaften, Hans Herrmann, Johann Ordner und so, das waren die Stars. Und da bin ich natürlich herumgeschlichen. Nochmal sehe ich unseren Tankwart fahren mit der Geländemaschine und Gummistiefeln. Denke ich mir, das könntest du ja eigentlich auch. Aber es war nichts. Man kann das jetzt ruhig sagen. Ich habe, damit man überhaupt. Ich habe in Österreich damals gar nicht schlecht verdient, aber das waren 3.500 Schilling. Das sind genau 500 Mark.
Aha.
Und da haben sind viele Leute zu BMW gegangen und so. Bei BMW hat man vielleicht einmal 750 Mark verdient oder 700 Mark. Und da habe ich bei Opel beworben und da war der Anfangsgehalt 960 Mark. Und während ich noch gewartet habe auf den Anfang, kam ein Schreiben vom Opel, dass sie das Gehalt auf 1044 Euro erhöht hat. Das heißt, dass ich habe doppelt so viel verdient. Und durch einen Zufall bin ich an einen NSU 1000 gekommen, das war noch nicht einmal ein TTS. Und da habe ich schon gesagt, und da hatte ich eine Freundin, da habe ich schon gesagt, die habe ich extra aus Österreich mitgebracht, muss man sich mal vorstellen. Und da gab es so Slalom beim Opel, da konnte man einfach hinkommen. Da hatte ich damals noch keinen NSU, da hatte ich einen Rekord A-Coupé, da wollte ich mal mitfahren. Wenn du da mitfährst, dann bin ich sofort weg und so.
Naja, wer hat das gesagt?
Die Freundin.
Oh, die Freundin.
Und hat sie aber dann eh erledigt, weil sie wirklich weg war. Und jedenfalls, und dann habe ich den NSU gekriegt und dann bin ich so einmal Slalom 8 hochgefahren. Und mein erster offizieller Slalom war bei der Jahrhunderthalle in Höchst.
Ach ja.
Also da gab es ja sogenannte Genehmigungspflichtige und nicht Genehmigungspflichtige, da musste man eine Lizenz, nicht einen Ausweis haben.
Ah, also damals gab es noch nichts mit Lizenz?
Ja doch gab es schon. Okay. Und dann ist man hinten einer draufgefahren, da war das Auto hin. Und dann hatte ich das Glück, einen Autoverkäufer zu kennen in Hofheim. Und der hat mich angerufen und gesagt, ich habe einen NSU TTS, einen Original TTS. Den nehme ich in Zahlung für, ich glaube, 6.000 Mark. Da lacht man heute drüber. Und wenn du das zahlst, kannst du ihn haben. Das Auto war praktisch neu, weil das ist eigentlich schade drum gewesen. Und damit habe ich dann angefangen, Slalom zu fahren, richtige Slalom. Und damals war das ja relativ einfach. Da ist man, wenn die Autos da gestanden sind, ist man da herumgegangen und hat geschaut, wer hat Rennreifen dabei. Die keine Rennreifen dabei gehabt haben, die konnte man gleich mal abhaken, weil die waren erledigt. Und damals gab es ja nur, gab es keine Sommer, keine Slicks und nichts. Da gab es Dunlop 450 M12 und die haben bei Regen genauso wie bei Sonnenschein gefahren und da hat man im Slalom teilweise Gesamtsiege gefahren, Gesamtsiege. Mit der NSU war natürlich im Slalom ein Auto, was nicht zu schlagen war. Ne?
Könnt ihr mal kurz für die Leute, die es nicht kennen, weil das ist, glaube ich, heute ja nicht mehr so Standard oder zumindest mir nicht ein Begriff, die Slalomrennen an sich, mal kurz genauer sagen, was passiert da? Also ich meine, wie Slalom funktioniert,
ja, weiß jeder. Ja, aber hauptsächlich auf Supermärkten und so, auf dem Parkplatz, da sind Hütchen aufgestellt, aha, worden und da ist man da gefahren. Damals durfte man mit dem NSU, mit der sogenannten Flüstertüte mit dem Rennauspuff fahren, das hat Gehalt, das ist natürlich dann irgendwann ganz schnell unterbunden worden.
Okay.
Und ja, und dann habe ich halt eben angefangen, auch so einzelne Bergrennen zu fahren. Und da war es ja so, dass man bei Rennen, also nicht bei Slalom, bei Rennen, ob das jetzt Rundstreckenrennen oder Bergrennen waren, musste man fünfmal unter den ersten drei sein, dann hat man eine Lizenz gekriegt.
Ah, wo muss man den ersten drei? Beim Slalom?
Oder nein, beim Rennen.
Also,
ob das dann Rundstrecken oder Bergrennen war, egal.
Aha.
Und da bin ich dann Bergrennen gefahren und das war eben so, da ist man mit dem NSU gefahren, hinten hat man vier Rennen, immer noch, Slicks gab es nicht, vier Rennreifen drin liegen gehabt und hat statt der Flüstertüte, den Rennauspuff hat man ja dran gehabt, das war so ein Fächerauspuff, wo dann diese fürchterliche Flüstertüte dran war. Und da hat man, das war vom Opel Kadett, so einen Auspuff gemacht, mit dem man halt gerade so fahren konnte auf der Straße. Dann hat man nur den Auspuff ändern müssen, abmachen müssen, aha, und dann ist man das Bergrennen gefahren. Und das war alles. Und das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen.
Absolut nicht. Also, aber, man durft, aber für das Bergrennen musste man auch keine Lizenz haben. Das heißt, du konntest sagen, ich habe ein Auto, ich melde mich an.
Ausweis. Ein Ausweis.
Also Ausweis heißt ein Personalausweis?
Nein.
Oder ein Rennausweis?
Das ist die Unterstufe zur Lizenz.
Ah, okay.
Jetzt, den Ausweis, den hat man sich ausstellen lassen von der Sportbehörde, wo ich da hingegangen bin, das weiß ich nicht mehr.
ADAC war das. Man musste beim ADAC Mitglied sein oder AVD. Die beiden Motor.
Ja.
Und dann hat man darüber diesen ONS-Sportfahrerausweis bekommen, mit dem man dann berechtigt war, Bergrennen, überhaupt Rennen zu fahren.
Das war aber einfach nur eine Formsache oder musste man irgendwas können dafür, also das vorweisen? Das
war erstmal eine Formsache und die musste man jedes Jahr erneuern.
Man durfte aber zum Beispiel mit dem Ausweis, man hätte nicht im Ausland fahren dürfen.
Ah, das war
mit Ausland erst mit der richtigen Lizenz.
Ah, alles klar, okay. Ja. Mhm.
Also interessant war ja, ich muss sagen, da habe ja sogar ich jetzt noch Neuigkeiten von meinem Kollegen erfahren. Wir haben ja fast genau die gleiche Anfangsgeschichte. Also auch ich habe nach der Moped-Geschichte, also mit 18 Führerschein, dann ein Auto gekauft. Das erste neue Auto war auch ein NSU, NSU Prinz 4. Der hat damals gekostet 3.999 D-Mark neu. Und damit bin ich, wie Wastl er gerade schon erzählt hat, jetzt will ich auch Motorsport machen. Was mache ich da? Also ONS-Ausweis natürlich. Dann auf diesen Supermärkten. Mein erster Slalom war in Mannheim, 1. Mai. Auch auf einem Supermarktparkplatz, Hütchen aufgestellt. Und siehe da, ich weiß nicht mehr, ob ich da Erster oder Zweiter, jedenfalls war ich gut dabei, sodass ich eine Woche später von der Firma NSU, von der Sportbetreuung, die es damals auch schon gab, völlig überraschend ein Briefchen bekommen habe. Da war eine Plakette drin, siegreicher NSU-Fahrer und irgendein Gutschein für irgendwas. Also, und da hat man gesagt, ach, da kann man ja tatsächlich auch mit Erfolg bekannt werden. Und dann waren die nächsten Schritte, genau wie bei dir, Wastl, NSU, erstmal TTS, gebraucht, dann ein neuer NSU TT und später dann fing es, da erzählen wir dann vielleicht weiter, aber das waren genau die ursprünglichen Erfahrungen mit dem Rennenfahren. Und so, glaube ich, müsste man heute, wenn man anfangen wollte, eigentlich auch anfangen. Ich weiß zwar gar nicht, ob es noch so Slaloms gibt.
Slalom weiß ich auch nicht, Bergrennen auf jeden Fall.
Aber Bergrennen gibt es noch. Das ist letzten Endes das, wo man sagt, da könnte man jetzt mal wirklich anfangen, ernsthaft Motorsport betreiben. Und dann ging es eben weiter. Also bei mir fing es dann ja die berufliche Laufbahn an. Man hatte dann doch mal ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Und dann war meine erste Amtshandlung bei der Ademobil AG, einen Ascona 1600 zu erwerben und den bei der Firma Irmscher herrichten zu lassen, Motor, Tuning und so weiter. Und damit fing ich an, Bergrennen zu fahren. Und da lasse ich jetzt gleich mal wieder den Wastl weitererzählen, weil da haben wir uns dann erstmal, kennengelernt. Wir haben uns damals schon
hassen gelernt,
sagt er, weil wir eigentlich schon damals unter den Ersten immer waren. Mal eher, mal ich schneller. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Wir haben beide gemerkt, hoppla, da gibt es jemanden, der ist eigentlich auch so erfolgreich wie du selbst. Und dann sind wir, die andere Story kannst du vielleicht nochmal jetzt weitererzählen mit dem Mailenhof, wie du mich dann richtig kennengelernt
hast. Aber darf ich nochmal ganz kurz dazwischen Story nicht vergessen? Nur was für mich noch nicht so ganz klar war, was war denn der Antrieb oder der Startpunkt zu sagen, ich will Motorsport machen überhaupt, weil das war ja nicht das Mova oder das Moped. Also man hat ja nicht Moped frisiert und sagt, du super, jetzt mache ich Rennsport. Also ich meine, gab es irgendwann was, wo man sagt, ich finde es toll, was andere machen oder das ist ein...
Der Antrieb war das Interesse.
Geschwindigkeit,
das war schnell. Das Interesse. Damals schnell sein. Ich kann mich nur erinnern, damals gab es noch kein Fernsehen. Da habe ich in der Ingenieurschule, am Wochenende war ich bei meiner Tante. Und da habe ich dann immer die Sportnachrichten im Radio gewartet, weil ich gewusst habe, oh, das Wochenende ist 24 Stunden von Le Mans. Aha. Da wollte ich wissen, wer da gewonnen hat.
Okay, also das heißt, und ihr hattet ein Grundinteresse für Motorsport einfach auch.
Ja, sicher.
Als wenn man heute Motorsport
wenn ich kein will. Interesse am Motorsport gehabt hätte, hätte ich das ja bleiben lassen. Hm. Ne? Und ich gehe sogar so weit, dadurch, dass das für mich immer unerschwinglich war, hm, hat sich dann ein gewisser Fanatismus entwickelt. Das ist schon klar. Aber ich freue mich, dass ich trotz allem, das glaubt mir keiner, geizig bin. Und ich will jetzt da eine Geschichte erzählen, da war ich bei der Allianz. Ich war Sachverständiger und da kam eine Frau, die ich gekannt habe, weil der Mann ist Bergrennen gefahren und so, und da haben wir da so herum. Und ich bin halt auch immer so mit freier Schnauze ziemlich schnell mit irgendwas, sage ich was eigentlich, man sagt, hätten wir es besser bleiben lassen. und da hat die Frau gesagt, ja, Herr Weisheidinger, bei Ihnen ist ja wohl ein bisschen besser gelaufen und so und so. Und da habe ich gleich losgepoltert. Ja, da gibt es ja solche Idioten, die verfahren ganze Häuser und so und so. Und auf einmal habe ich gesehen, die Frau wird aber kleiner. Und da habe ich in ein Wespennest gestochen. Und hat gesagt, ja, ihr Mann hat ihr Elternhaus auch schon verfahren.
Also verfahren heißt,
vom Geld her.
Also damit man Motorsport machen konnte,
ja, aber erfolglos. Und da war ich also irgendwo, dass ich habe einen kennt, der hat alles in Nockenwellen und Vergaser gesteckt und die Kinder haben nichts zu fressen gehabt, mhm, zu Hause. Na, das gibt's nicht. Und da bin ich dann schon ein bisschen vorsichtig gewesen. Mhm. Da bin ich auch später. Ich hätte nie, genauso, ich weiß noch, jetzt hole ich natürlich schon ein bisschen aus, wie ich 82 habe ich mal im Sommer gemurmelt, dass ich Ende der Saison aufhöre. Der, nie. Und bei mir war der olympische Gedanke nie so besonders stark ausgeprägt. Da hat es ja wirklich brave Leute gegeben, die haben sich auch einen Ascona gekauft und haben mit dem serienmäßigen Ascona da mitgefahren, haben sich mal gefreut, wenn es statt letzter vorletzter wäre. Also das wäre meine Sache nicht gewesen.
Also du hattest das, was du sagst, diesen Fanatismus, dass man gesagt hat, ich will nicht nur dabei sein, der ja, olympische Gedanke, sondern ich will auch vorne dabei sein.
Wie ich gemerkt habe, dass es halt nicht mehr so geht, weil richtig gut ging es ja mit dem Kommentare. Selbst das habe ich ja unserem Freund, der dem Dietmar besucht hat, auch gesagt, der Monza war eine Notlösung, weil wir nichts anderes gehabt haben. Der Kommentare, das war schon das Nonplusultra.
Jetzt müssen wir langsam machen, weil jetzt sind wir schon fast ganz weit.
Okay, aber dann, ich hatte euch ja eben nur unterbrochen, aber ihr wolltet diese Begegnungsgeschichte jetzt nochmal ausführen.
Die Begegnungsgeschichte war folgendes. Dieser Mehlenhof, der mich ja damals auf ihn auch aufmerksam gemacht hat.
Das war wirklich so, dass er gesagt hat?
Der hat gesagt, der junge Ingenieur, dabei war er älter ja wie ich, also der junge hätte er sich sparen können. Und jedenfalls, da habe ich ja ihn noch gar nicht gesehen, habe ich ihn noch gar nicht gekannt. Aber da sind wir schon ein paar, ich bin ja schon mit dem Commodore ein Jahr früher gefahren wie er. Er ist noch mit dem Ascona gefahren. Und da war es so, das hat es sich ergeben, dass wir den großen Preis der Tourenwagen gefahren sind, da haben wir einen zweiten Fahrer gebraucht. Und da haben wir gesagt, wir müssen, normal wäre dieser Heinz-Jürgen Mehlenhof, der auch ganz gut gefahren ist und auch Erfolge gehabt hat, der Fahrer gewesen, der mitgefahren wäre. Dann wäre das vielleicht ganz anders gelaufen. Und da haben wir gesagt, wenn nehmen wir den, der hat keine Zeit gehabt, wenn nehmen wir den, und dann haben wir gesagt, einen Ripka oder ihn. Ripka war auch so ein Kämpfer, der auch mit von der Ripka da war, haben wir zu dritt um einen Sieg gekämpft. Und dann haben wir halt so irgendwie, wir haben nicht gewürfelt, da haben wir gesagt, dann nehmen wir den Hackner, der ist näher und so. Und ich habe es ja nicht bereut. Ich habe sie nicht bereit.
Das freut mich ja.
So sind wir zusammengekommen. Wir sind zwar bei dem ausgefallen, weil da einen Scheiße gebaut haben mit der Kurbelwelle. Und naja, war nichts.
Dazu muss man dazu sagen, großer Preis der Tourenwagen, das sind, kommen wir später auch noch drauf, diese Langstreckenrennen, wo wir ja dann immer gemeinsam, also nicht gleichzeitig im Auto gesessen haben, sondern uns abgelöst haben. Da braucht man mindestens zwei, meistens sogar drei Fahrer und bei 24-Stunden-Rennen muss man eigentlich zu dritt sein.
Ja, das ist ja heute
oder genauso. Heute fahren vier oder fünf sogar, die viel Geld dafür bezahlen, aber da sind wir auch schon wieder fast einen Schritt zu weit. Also so haben wir uns jedenfalls dann, oder so sind wir zusammengekommen, ernsthaft mal. Vorher haben wir uns ja nur am Ascona Berg mal ab und zu gesehen, erster, zweiter, dritter Platz vielleicht. Ich will da noch einflechten, bei mir war vor dem NSU, das war nach dem NSU, zwischen NSU, TT und so weiter, Slalomfahrten und dann später mit dem Ascona. Dazwischen hatte ich noch mal einen Steyr Puch. Das ist wahrscheinlich für manche der Zuhörer von euch auch ein unbekanntes Auto.
Das NSU war es auf jeden Fall. Also da bin ich mir sicher. Das kennt wahrscheinlich, also die Älteren kennen es bestimmt noch. Aber die
das Steyr Puch war doch kein NSU.
Nein, vorher der
NSU. Vorher der NSU, den kennt man
aber schon. Aber ich glaube, die Steyr Puch kennt man wahrscheinlich eher, weil ich glaube, die machen doch auch Nutzfahrzeuge, ne?
Naja, die machen
auch. Und daher kennt man die Namen
zumindest. Steyr Puch, die machen den Haflinger, das ist auch so Transportding.
Ja, daher kennt man es vielleicht.
Komponenten für allradgetriebene Fahrzeuge.
Ja, dann kennt man das vom Namen bestimmt.
Praktisch jedes allradgetriebene Auto, das da reicht und vielleicht den Untersatz von Steyr Puch
hat. Und der Steyr Puch war damals praktisch ein Derivat vom Fiat 500. Also die Karosserie war fast wie Fiat 500, nur hinten das Heck war ein bisschen anders, der Bürzel und der Motor und Getriebe war anders. Und der hat also schon viel mehr als der 500er Fiat damals, der alte wohlgemerkt, hat der Steyr Puch schon viel Leistung gehabt von Haus aus. Und er war schon immer im Motorsport auch eingesetzt worden, von der Firma Lidl zum Beispiel aus Regensburg. Die haben den getunt und da hat der Steyr Puch 650 TR, hieß der. Der hatte damals auch schon 65 PS so ungefähr. Also das war also eine Literleistung von 100 PS pro Liter, wie man das auch manchmal so sagt. Das war schon was. Und dieses Auto, das wurde mir von einem reichen Freund, sagen wir einfach, zur Verfügung gestellt, weil ich ihn wieder hergerichtet und repariert habe und betreut habe. Und dann durfte ich den auch mal fahren und habe dann auch gleich irgendwo vielleicht auch mal gewonnen. Und so durfte ich den Steyr Puch eine Weile fahren, bis er nicht mehr zulässig war im Motorsport, weil der hatte die Türen noch nach hinten öffnend, diese sogenannten Selbstmördertüren. Und dann wurde der von der Sportbehörde aus dem Verkehr gezogen, weil das dann eben einfach zu gefährlich war, wenn unterwegs mal die Tür aufgeht. Die reißt ja dann alles aus den Angeln. So, jetzt bin ich aber dann, wollte ich nur einflechten, das waren so Zwischenstationen und irgendwann Ascona. Und dann fing eigentlich die Rundstrecke an und da hat Wastl ja gerade schon gesagt, da haben wir uns zum ersten Mal in einem Langstreckenrennen, das waren glaube ich 4 Stunden damals, dieser große Preis der Tourenwagen, als Fahrer abgelöst und offensichtlich war er zufrieden und ich war mit den Autos, die er hatte, auch zufrieden und habe mir dann selbst auch einen Commodore aufgebaut. Weil Wastl vorhin auch noch die Finanzen angesprochen hat, es gab auch damals eigentlich gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man ist ein begnadeter Schrauber und macht viel, viel selbst und investiert jede freie Minute, auch Samstag, Sonntag, egal, entweder zum Rennen fahren selbst oder zum Schrauben und bringt dann doch ein vernünftiges Auto auf die Räder oder man kauft sich ein und verfährt ein Einfamilienhaus. Diese zwei Varianten, die gab es.
Aber das Gute, das hat nämlich Lastafari, unser Zuhörer, hat genau das nämlich gefragt. Er hat gesagt, wie hat man das damals finanziert? Das war genau seine Frage gewesen.
Ich glaube, das habe ich gerade schon fast beantwortet. Ja. Natürlich hat, selbst wenn man alles selbst gemacht hat, wir haben nicht nur jede freie Minute, sondern auch jede freie Mark in den Motorsport gesetzt. Soweit die Damen, die es damals auch schon in unserem Leben gab, mitgemacht haben.
Ja, ich sage immer wieder, ein gewisser Geiz war da und da bin ich dankbar dafür. Ich ich hätte jetzt nicht mir einen Satz Reifen gekauft für 2000 Mark, um am Nürburgring 5 Zehntel schneller zu sein. Mhm. Da hätte ich sagen, da bin ich lieber 5 Zehntel langsamer. Aber da gab es halt Leute, auch Privatleute, die überhaupt keine Hemmungen hatten.
Mhm. Gut, das ist ja heute noch viel schlimmer wahrscheinlich.
Ja, viel schlimmer, viel schlimmer. Gut, ich meine, wir sind auch mal vor allem als Gruppe 1 Profis bezeichnet worden. Das hat mich sogar gefreut, wenn man so sagen darf. Und also wie gesagt, es ist absolut unvergleichbar. Ich habe den Unterschied richtig gemerkt, weil unser gemeinsamer Freund, der Peter Grossmann, hat bei Abex gearbeitet und ist von Abex zu die Rennen, Langstreckenrennen, hingeschickt worden. Und da habe ich zu ihm gesagt, nehme ich mal mit. Das war auch schon 15 Jahre her, nehme ich mal mit. Dann hat er mich mitgenommen zum Nürburgring. Da habe ich ja dieses Industriegebiet, das da in Mäusbad da ist, das habe ich ja gar nicht gekannt. Und habe ich gesagt, Peter, fahren wir mal komplett durch, das ist unglaublich. Ja. Und auch im Fahrerlager. Im Fahrerlager, da hat mit dem Ascona, jetzt springe ich schon wieder woanders hin, mit dem Ascona hat es Riesenschrei gegeben, wo wir waren ja so ziemlich die Ersten, mit dem Anhänger gekommen sind. Die haben gesagt, Gruppe 1 Auto am Hänger, eine Frechheit und so.
Das ist die Alternative auf eigene Achse, oder was?
Ich bin einmal in Zolder mit einem, der ist mit seinem Opel-Rekord mitgefahren und ich bin Zolder gefahren und dann ist mir beim Zurückfahren ist mir die Lichtmaschine verreckt. Jetzt hat der in seinem Rekord die Batterie aufgeladen und dann zwischendurch, es hat ja geregnet, man musste einen Wisch haben, und haben wir dann die Batterie nicht mehr gewechselt. Und da habe ich gesagt, das will ich nicht mehr haben. Da habe ich günstigen Hänger gekriegt und was anderes. Bei den Commodore und Monza hat es überhaupt keine Diskussion gegeben, aber es ist halt so. Ne?
Ja, also die sind wir dann schon grundsätzlich auf dem Anhänger gefahren, aber wie er schon sagte, die Ascona-Zeit oder noch früher NSU-Zeiten, da ist man natürlich auf der Achse, wie es so schön heißt, auf der Straße gefahren, so ja. mit beiden Augen zudrücken, am Rande der Legalität, ja. Weil man ja doch einige Modifikationen am Auto durchgeführt hat, ja. Aber zumindest mal ist man nicht mit Rennreifen auf der Straße gefahren. Ja, also insofern klar. Ist es heute, das wäre ja fast schon der Schluss, aber wir können das einmal kurz vorwegnehmen, wer vielleicht mal das 24-Stunden-Rennen auf Nitro wird es eigentlich jedes Jahr komplett übertragen. 24-Stunden-Rennen Nürburgring, was wir ja auch sehr häufig gefahren sind zusammen. Wenn man den Unterschied sieht, da fahren Werksmannschaften. Das war überhaupt kein Vergleich zu damals. Also man muss weiterhin sagen, wir waren immer noch reine Privatfahrer. Wirklich reine Privatfahrer. Aber es gab auch damals schon Werksmannschaften, erklärst du.
Naja, es gab Leute, die haben sich halt ein Auto hinstellen lassen von irgendeinem Tuner. Kann ich mir ja auch.
Ja.
Und das kostet, wie gesagt, wir hatten natürlich, das kann man heute ruhig sagen, auch einen Gönner, der ist leider schon gestorben, der Helmut Bein. Und er hat auch eines Tages gesagt, hier Leute, ihr führt es im Rundstreckenpokal. Wir sollten ein eigenes Auto haben für das andere, weil damit da nichts passiert. Und da habe ich gesagt, komm, gibt es mir die Teile, ich schraube es zusammen, weil nichts da war. Da war so ein belgisches Sparauto da gestanden, da hat er gesagt, das kann ich da nicht geben, das ist eine andere Abteilung, das ist beim Opel Kannst vergessen. Und da habe ich gesagt, dann komm, da gibt es mir die Teile. Ich weiß, oder sind wir nach Michelstadt gefahren, so ein Schrottplatz. Der war äußerst misstrauisch, weil die dürfen ja nichts verkaufen. Da haben wir dann Türen und so Zeug geholt und so. Und so. Das kann man halt irgendwann gar nicht erzählen.
Also da will ich vielleicht gerade mal einflechten, weil das nicht so deutlich rausgekommen ist. Um wirklich als Privatfahrer ein konkurrenzfähiges Auto hinzustellen, entweder man zahlt eben ein Einfamilienhaus in Klammer dafür bei irgendeinem Tuner, die waren schon auch nicht schlecht, diese Autos, oder man baut ein Auto selber auf und da gibt es nur eins, danke Wastl nach wie vor immer noch, aus einer Rohkarosserie muss man so ein Auto aus sämtlichen Einzelteilen zusammenbauen. Nur dann kennt man das Auto. Und ich sagte ja schon, er ist der begnadete Schrauber. Ich durfte immer nur die untergeordneten Tätigkeiten ausführen.
Ja, du hast ja
nicht was aber nicht heißt, dass ich nicht auch was davon verstehe. Aber es war einfach so, wenn man ihm damals einen Commodore in seinen 1000 Einzelteilen auf einen Haufen geschmissen hätte, hätte jede Schraube, jede Beilagscheibe wahrscheinlich heute noch sofort erkannt, wo die hingehört. Na, so ungefähr war es schon.
Aber das ist eine gute Frage gewesen, weil ich glaube, die ist dann eigentlich schon beantwortet, weil das mit der heutigen Zeit oder mit der damaligen Zeit fast nichts mehr zu tun hat. Pat D. hat gefragt, was kostete ein Rennmotor damals und wie viel pro Grand Prix? Ich glaube, das kann man so gar nicht sagen. Das gab es damals nicht.
Das kann man gar nicht sagen. Da ist passiert, was weiß ich, da ist mir ein Ventil abgerissen. Und dann haben wir am Ort und Stelle am Nürburgring auf der Wiese einen neuen Zylinderkopf draufgeschraubt oder sowas.
Wobei heute greifen die ins Regal und nehmen, also diese sogenannten Werksfahrer oder diese, die Autos gekauft haben, da greifen die einfach ins Regal und bauen einen neuen Motor ein.
Da muss ich noch einmal unserem Freund Peter Grossmann, der immer eine große Hilfe war, muss ich wieder zitieren, da waren wir am Nürburgring im Fahrerlager und da ist auch wieder was kaputt gegangen und da waren noch die Schnitzer-Leute, damals ist Schnitzer hat auch Toyota gemacht, kurzzeitig. Ah. Und da ist er zu den Schnitzerleuten gegangen, ob so Ventileinschleifpaste haben die gesagt, wir haben nur komplette Motoren. So, nein, das ist, also, wenn man so will, selbst in Spa, wo.
Spa-Francorchamps, das ist in Belgien.
Ja. Da sind die dahergekommen, da war auch diese Klasse, die mir gefahren sind, war ja auch schon so professionell. Da kam ein Capri, da kam ein 7,5 Tonner dabei, der hat nur Absperrgitter gehabt. Nur Absperrgitter, ein ganzes Auto voll Absperrgitter und da haben sie einen Claim abgesteckt. Und mir mit dem Anhänger, damals bist du mit dem Anhänger auch schon schief angeschaut worden. Meins ist das nicht.
Nee.
Und
das sind die Unterschiede einfach. Und die sind damals zwar schon gewesen, wie er schon gesagt hat, gerade das 24-Stunden-Spa-Francorchamps, was ja sicher mit unserem dritten Platz, mit den Mitteln, die wir hatten, unser wirklich allergrößter Erfolg war. Der wurde auch überall registriert, weil dort eigentlich nur Werksmannschaften oder die Fahrzeuge von großen namentlichen Tunern vorne wegfahren durften, wenn man so vom Aufwand her. Und wir waren, am Anfang waren wir weit hinten im hinteren Drittel, weil man wird ja aufgrund der Trainingszeiten aufgestellt dann. Und da hatten wir uns eigentlich erst gar nicht so viel ausgerechnet, aber wir waren damals, dieser Monza, der war sowas von zuverlässig und wir sind nur gefahren und gefahren, getankt, Räder gewechselt und am Schluss waren wir dann am dritten Platz im Gesamtklassement. Das war also wirklich unser absolut größter Erfolg, das kann man wohl so sagen, aber auch den haben wir uns mit viel Schrauberei erkämpft.
Vielleicht für die Leute, die nicht so ganz motorsportaffin sind, um auch mal diese Folge ein bisschen einzuordnen. Wenn du sagst, dritter Platz im Gesamtklassement war unser größter Erfolg, da könnte jetzt jemand sagen, da gibt es so einen schönen Ami-Spruch, second place is first loser. Aha. Das ist natürlich Quatsch, weil es wird ja in Klassements eingeteilt, heute ja genauso. Ne? Das heißt, du kannst ja heute, ist ja gerade wieder 24-Stunden-Rennen gewesen, der Dacia, der mitgefahren ist, der den schweren Unfall hatte. Mhm. Du kannst ja in deiner Klasse eben entsprechend erfolgreich sein. Das heißt, du kannst deine Klasse gewinnen. Mhm. Und dann gibt es ein Gesamtklassement, wo dann, ich sag jetzt mal, vorne der Porsche und hinten der Dacia steht. Und daraus wird, aus diesem Gesamtklassement, wird dann eben dann auch ein Sieger ermittelt, logischerweise. Das heißt, ihr wart quasi nicht in eurer Klasse Sieger, das wahrscheinlich auch.
Na, sowieso. Da war alles in einer Klasse, das war die große Klasse, da waren wir auch in der Klasse Dritter nur.
Ach so.
Da ist weil das Gesamtklassement, da waren, ich sage mal, von 50 Autos, da waren 6 oder 7 1600er und vielleicht 10, 2000er. Das andere sind lauter über 2000
gewesen. Ah, okay. Mhm.
Also, das war aber ein Sonderfall, muss man eigentlich sagen. Aber nochmal zu der Frage, konnte der Wastl vielleicht sogar besser erklären. Also es gibt erstmal eine Klasse, die wurde bei den normalen Rennen in Hubraum eingeteilt. Mhm. Bis 1600 oder bis 1000 Kubikzentimeter, wie du Thomas ja schon sagte, auch selbst beim 24-Stunden-Rennen ist das ja so. Wenn man einen Dacia eben hat, der hat, sagen wir, 1300 Kubikzentimeter, dann gibt es eine Klasse bis 1300. Jetzt muss man noch unterscheiden zwischen Serientourenwagen, Spezial und GT, also auch Fahrzeuge, Klassen. Man kann einen Klassensieg fahren. Und das starten manchmal ja nur 5 Autos oder so. Also umgedreht, wenn man im Gesamtklassement vorne ist, dann hat man natürlich immer auch einen Klassensieg sowieso schon gefahren. Also das heißt, Klasse. Und dann gibt es Gruppensiege. Also die Gruppen sind Serientourenwagen, Spezialtourenwagen, GT-Fahrzeuge. Das sind also einzelne Gruppen. Mhm. Die fahren aber alle gleichzeitig, also bei diesen Langstreckenrennen. Ja. Ja, oder auch bei anderen Rundstreckenrennen. Und im Gesamtklassement sind natürlich eben alle die fahren, die vorher automatisch dann eine Klasse oder Gruppe schon gewonnen haben müssen, sonst wären sie ja nicht im Gesamtklassement vorneweg. Also das zu der Klassen- und Gruppeneinteilung.
Ist das dass das die Leute auch, heute kennen ja viele eher das 24-Stunden-Rennen oder eben die VLN, die heißt jetzt auch schon irgendwie anders, glaube ich, keine Ahnung.
Immer noch?
Sicher, ich meine, die haben irgendwie einen neuen Namen.
Einen anderen Namen haben die, ja.
Aber wie auch immer, kann man Langstreckenrennen mit der zumindest wohl ziemlich bekannten VLN vergleichen?
Ja, das ist ja
das. Das ist, was heute VLN ist, hieß damals wahrscheinlich ein bisschen anders.
Aber ja, das ist ja Nürburgring nur. Das ist ja, diese VLN war ja nur Nürburgring.
Ja.
Das war reine Langstreckenrennen, mehrere im Jahr, weiß nicht, wie viele dazu gezählt haben.
10.
War rein Nürburgring-Nordschleife.
Genau. Mhm.
So, aber es gab natürlich überall in Europa Langstreckenrennen, die wir gefahren sind. Also er hat es ja vorhin schon, das allergrößte neben den 24 Stunden Nürburgring ist ja Spa-Francorchamps in Belgien. Oder Le Mans, da reden wir aber lieber mal nicht, weil da fahren ganz andere Klassen, da hätten wir nie mitfahren können. Nein, nein. Aber sogenannte Mugello 4 Stunden.
Mugello haben wir mal gefahren. Mugello haben wir mal 24.
Ja, wir sind auch in Paul Ricard in Frankreich 24-Stunden-Rennen gefahren, aber es gab eben auch diese sogenannten 4-Stunden-Rennen, die am Nürburgring diese VLN waren, aber auf anderen Rennstrecken gab es die eben auch.
Ah, okay.
Da gab es eine spezielle Trophäe de l'Avenir, hieß es damals, und da waren 4-Stunden-Rennen auf Mugello, Italien.
Ja, in Zolder.
Oder in Zolder, Belgien.
Damals haben wir in Albi, Zandvoort. In Albi waren wir auch.
Ach ja, Albi war auch noch Frankreich. Oder größtes Abenteuer war Kraljevo im damaligen Jugoslawien. Oh, das war eine richtige Abenteuerreise. Da wurden wir eigentlich fast vom Staat eingeladen. Die wollten neben ihren kleineren Zastava und was da so halt üblich im Ostblock, Ostblock sage ich jetzt mal, Jugoslawien war ja eigentlich damals so am Rande. Da wollten die auch einmal größere westliche Autos sehen. Und da hatten wir eine Einladung mit unseren Commodores. Ich sage Commodores, weil wir hatten ja sowieso 2, aber da sind wir mit dem Langstrecken-Commodore hingefahren und haben noch andere Kollegen, die auch Commodore oder BMW hatten, und die wurden dann eingeladen, dorthin zu fahren. Mhm. Und da haben wir gesagt, da machen wir natürlich mit. Die haben uns auch praktisch alle Kosten erstattet, Hotel damals und so weiter. Und dann sind wir da hingefahren. Ah ja. Und es war natürlich ein großes Abenteuer. Die Strecke war sehr schön in Kraljevo, war fast ein kleiner Nürburgring. Aber von Sicherheit keine Spur. Keine Spur. Da waren die Zuschauer am Randstein gestanden, dem man vorbeigebrettert ist mit 200 oder 150. Da ist es einem selbst ein bisschen unangenehm gewesen, schnell zu fahren.
Oha.
Also das so.
Nur, dass ich das auch nochmal verstehe, waren das für sich immer alles isolierte Rennen, die für sich bewertet wurden, oder war das dann ein Pokal, wo mehrere Strecken aneinander gereiht waren?
Das weiß man nicht so genau.
Ja, diese Trovede Lavenir war eigentlich schon so, dass, aber da gab es nie so am Schluss eine Zusammenrechnung.
Die hat nur der Novak gemacht.
Es gab natürlich schon deutsche Meisterschaften.
Okay.
Vielleicht das Thema jetzt angesprochen wird. Da gab es auch verschiedene, aber es gab einen sogenannten deutschen Rundstreckenpokal. Mhm. Und da waren viele Rundstreckenrennen, da wurden Punkte vergeben, je nachdem, wie lang die waren. Und da gab es für die jeweiligen Klassensiege in diesem Falle Punkte, sodass man auch mit einer kleinen Klasse theoretisch deutscher Meister hat werden können. Oder halt auch mit einem Porsche oder BMW oder eben einem Opel Commodore beispielsweise. Und diese Punkte wurden dann am Schluss eben zusammengezählt und da gab es dann noch Streichresultate. Da konnte man eins wegstreichen, ein schlechtes. Und am Schluss wurde zusammengezählt und wer die meisten Punkte hatte, war dann deutscher Rundstreckenpokalsieger. Ah, ja. Und der sitzt euch hier oder mir sitzt er da gerade gegenüber.
Also sozusagen die zweite Bundesliga.
Ja, da stellt sein Licht ein bisschen unter den Scheffel. So ganz einfach war das nicht. Das muss man schon mal sagen. Ich weiß nicht, ob man jetzt auf diese Story, auf diese Frage schon
zurück... Können wir gleich... Ich wollte mal ganz kurz, weil die gerade bei Rennstrecken waren, auch wieder Mrs. Lovely hat gefragt, welches ist euer Lieblingsrundkurs und warum? Ja, jeder für sich. Oder habt ihr beide den gleichen?
Ist egal, ich fange gleich an, weil ich ja gerade herumstottere. Für mich gibt es eigentlich nur eine einzige Rennstrecke und das ist die Nürburgring-Nordschleife. Mhm. Alles andere sind Retortenkurse, wobei diese Flugplatzrennen, die ja sehr häufig waren und wir auch viel Flugplatzrennen gefahren sind, das waren eigentlich Slaloms im Großen, muss man sagen. Das war ein Flugplatz, Flugfeld mit den Rollbahnen, wo die Flugzeuge halt zum Hangar rollten, wurde alles so ein bisschen integriert, aber meistens war der eigentliche Flugplatz die lange Gerade. Da braucht man viel Power, um auf Höchstgeschwindigkeit zu kommen. Und ansonsten waren da mit Strohballen und mit Reifen ein bisschen abgesteckte Kurse. Das waren eigentlich die sogenannten Flugplatzrennen. Und wenn das Rennen am Sonntag vorbei war, dann war es wieder ein normaler Flugplatz.
Mhm. Was war bei dir? Gleiche Strecke?
Also ich halte den Kult um den Nürburgring ein bisschen übertrieben. Und ich muss sagen, ich habe einige Zeit gebraucht, bis dass ich mich angefreundet habe. Also wenn ich ein Auto habe, was auf der Geraden schnell ist, dann ist mir der große Kurs Hockenheim genauso recht. wenn man so will. Und ich bin, was weiß ich, auch mit dem Commodore Salzburgring gefahren, habe ich jetzt mal gewonnen. Und weil das ein schneller Kurs war. Und am Nürburgring habe ich einige Zeit gebraucht, bis dass ich mich an die Gepflogenheiten gefunden habe, jetzt, dann bin ich ganz gut zurechtgekommen. Aber wenn ich mir die Leute anhöre, die da drum hausen, da am Nürburgring und auch fahren, für die ist das ja ein Heiligtum.
Also ja, man muss
Heiligtum ist der Nürburgring für mich nicht.
So muss man es vielleicht nicht bezeichnen, aber der Unterschied zu anderen Rundstrecken ist schon so, dass man auf dem Nürburgring, auf der Nordschleife, lange braucht, um den wirklich kennenzulernen.
Ja, weil er so lang ist.
Der ist einfach so lang. Das sind eben damals war er 22,8 Kilometer, heute ist er mit der inklusive der Grand Prix-Strecke sogar 24 oder so bei den 24-Stunden-Rennen.
Ja.
Deswegen fährt im Übrigen die Formel 1 nicht mehr die Nordschleife einfach, weil das unabhängig davon, dass es auch sehr gefährlich ist für solche Autos. Also die meiden die Nordschleife. Ich für mich ist es wieder, was du schon sagte, fast ein Heiligtum. Und auch nachdem ich das Rennenfahren aufgehört habe, habe ich jede Gelegenheit genutzt, um mal wieder die Nordschleife zu fahren. Im Unterschied eben zu diesen anderen Rundstreckenrennen, zählen wir mal auf Zolder, Spa-Francorchamps, am Rande ist auch recht schön, aber dann Zandvoort in Holland oder eben andere im Ausland, ist der Nürburgring, die Nordschleife mit diesen, weil sie 22,8 Kilometer damals war, man ist selbst, obwohl man dann, also ich persönlich habe es nicht zusammengezählt, aber es kommen bestimmt 1000 Runden zusammen, die ich persönlich und was mit Sicherheit genauso viel auf der Nordschleife gefahren ist schon, dann glaubt man erstmal, man kennt jeden Stein nach 1000 Runden. Das ist aber nicht so. Bei mir persönlich war es eigentlich so, dass man fast an manchen Ecken gesagt hat, da geht es eigentlich noch ein bisschen schneller. Und dann hat man gefeilt und beim nächsten Mal, das dauert ja 10 Minuten, bis man wieder da ist, so lang waren damals die Rundenzeiten ungefähr, dass man sagt, da habe ich da gedacht, da könntest du eigentlich mal stehen lassen, wie es so schön heißt. Mhm. Also nicht mal Gas wegnehmen oder gar bremsen. Und siehe da, tatsächlich ging es. Manchmal ging es auch nicht. Das muss man dazu sagen. Man hat auch mal einen Abflug. Da werden wir vielleicht auch noch drüber reden, ob wir auch mal Unfälle hatten.
Würdet ihr heute, unabhängig davon, dass sich die Strecke ein bisschen verändert hat, auch mit Grand Prix und sowas, aber würdet ihr unabhängig von Geschwindigkeiten die Strecke heute noch kennen?
Ja, also ich auf jeden Fall.
Irgendwie würde
ich schon. Das vergisst man eigentlich. Man ist vielleicht nicht mit dem, angenommen, mit dem gleichen Auto wäre man vielleicht nicht gleich ganz so schnell. Mhm. Man ist ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen und man denkt auch manchmal ein bisschen nach, es ist ja auch gefährlich. Aber also ich persönlich, da ich im Gegensatz zu meinem Kollegen Wastl ja später beruflich auch oft noch auf der Nordschleife war, weil die Industrie dort ja auch andere Versuche mit Serienautos fährt, also ich beispielsweise ja auch Bremsenversuche dort gefahren habe oder ESP-Versuche, insofern hatte ich nachher immer noch die Gelegenheit, immer wieder auf der Nordschleife fahren zu können. Und für mich gibt es nichts Schöneres. Also der schönste Teil ist die Hatzenbach, wie das so schön heißt, der Streckenabschnitt, wo also richtiges Kurvengeschlängel ist und wo es auf jeden Millimeter fast ankommt, um da schnell wieder aus der Kurve herauszukommen.
Warst du im Gegensatz zu meinem Senior schon mal nach deiner Rennfahrerlaufbahn noch mal auf der Strecke irgendwo? Auch nicht als Beifahrer?
Na, als Beifahrer überhaupt nicht. Als Beifahrer würde ich mich ja nicht daneben sitzen. Ich war nicht mehr da. Nein.
Ja, aber einmal hast du doch erzählt, warst du doch mit Peter vor ja, einigen Jahren.
Ja, ich war dort, aber ich bin nicht gefahren.
Bist nicht gefahren.
Weil ich war im Fahrerlager, ich habe mir das angeschaut. Das ist also so professionell, dass man da gegen früher überhaupt nicht zu vergleichen. Wenn man am Wochenende Rennen gefahren ist, und muss man schauen, dass man da die Reifen beisammen hat. Und da, wo wir da waren, da war von Michelin eine regelrechte Wagenburg, wo die dann die Reifen montiert haben und so weiter. Und das habe ich am Samstag gestellt, damit man schon gleich mal den Unterschied sieht. Ich gucke mir auch in Nitro das Ding an, aber nur aus lauter Boshaftigkeit, weil ich mich freue, dass ich da nicht mehr dabei sein muss. Und da haben sie das Training abgebrochen wegen einem Unfall. Und da hat der Sprecher gesagt, ja, was machen denn die jetzt? Ja, die starten jetzt nochmal neu. Ja, können die jetzt neue Reifen drauf machen? Und da hat der andere gesagt, können sie schon, aber das Gesamtkontingent, das erlaubt ist pro Auto, darf nicht überschritten werden. Und jetzt kommt die Zahl. 29 Satz ist das Kontingent für ein Auto. Die habe ich in meiner ganzen Karriere unter Anführungszeichen nie gebraucht. Und so ist der Unterschied von professionell. Und auch damals, wo ich mit meinem Freund Peter Grossmann da war, da kam einer mit einem ganz popeligen Mercedes SLK, da war kaum aus dem Bügel was drin. Ja, der hat aber als Zugfahrzeug einen Mercedes Actros mit einem Dreiachs-Sattelauflieger gehabt.
Aber war bei dir das Interesse dann einfach weg?
Das war weg, ja.
Ah, okay.
Weil ich habe gesagt, der olympische Gedanke war bei mir nie so sehr stark ausgeprägt. Es hat oft Leute gegeben, man, wir haben natürlich schon gute Autos gehabt, hat einmal einer gesagt zu mir, ja, du hast immer das beste Auto, das beste Auto. Habe ich gesagt, das ist mir wurscht, ich will nur einen halben Meter für dich über die Ziellinie fahren. Das ist mir völlig wurscht. Und wie gesagt, wie ich dann 82 gemurmelt habe, ich höre Ende der Saison auf, da haben alle, gut, er war ja nicht mehr so dabei, aber hat es wahrscheinlich auch mitgekriegt, haben alle gesagt, ach, das sind nur Sprüche. Und die Leute haben gesagt, ja, und wenn du nicht mehr fährst, darfst du nicht mal nach Hockenheim fahren ins Zuschauen, dann wirst du rückfällig.
Was war der Grund?
Aufzuhören? Ja, das war, da kamen die ersten 3,5 Liter BMW, gegen die jetzt einfach keine Chance mehr gehabt oder und so. Und da hat es mich nicht interessiert, wenn ich mir jetzt vielleicht so ein BMW hätte kaufen können oder hätte irgendwie einen gekriegt, dann wäre ich vielleicht weitergefahren. Aber das hat mir keinen Spaß gemacht, da am letzten oder vorletzten Platz da herumzugurken. Ja, und ich weiß, vor mir im Rundstreckenpokal war der Edgar Dörn war da, der hat den Rundstreckenpokal gewonnen und er ist dann in den Langstreckenpokal, in die deutsche Tourenwagenmeisterschaft gegangen. Und da habe ich auch gesagt, Edgar, ich bin lieber Erster in der zweiten Bundesliga wie Letzter in der ersten. Ja. Aber das ist Ansichtssache. Also es ist überhaupt nicht zu vergleichen. Nein. Aber es gibt auch, wie gesagt, offenbar Privatleute, die das bezahlen können. Ja, klar. Und wenn man sie dann so, ich gucke schon einmal rein bei irgendwelchen Sendungen, da sagen sie dann, ja, das ist ja so eine günstige Serie, die ist ja so günstig, die kostet ja nur, was weiß ich, auch der alte Vettel hat, wie der Bub dann BMW Serie, da gab es diese Rundstrecken, diese Monoposto Serie mit dem BMW K100 Motor, der hat auch sich ganz schön gestreckt, finanziell, aber dann hat er es ja wieder reingekriegt.
Ich meine, zum Finanziellen kann man ja vielleicht mal hier einflechten, was, also, dass man am Anfang wirklich jede Mark dann halt umgedreht hat und investiert hat. Das haben wir ja schon alles gesagt. Aber als man dann mal dann doch zu den Commodore-Zeiten und Monza dann sowieso doch recht erfolgreich waren, gab es ja den Opel Sportpokal. Opel durfte sich ja offiziell nicht an Rennen beteiligen, hat die GM-Mutter damals ja schon gesagt. Was aber nicht heißt, dass wir nicht doch, Wastl hat es vorhin ja schon gesagt, viele Teile dann doch zur Verfügung gestellt bekommen haben. Also, bis hin zu einer Rohkarosserie und Ähnliches. Und dann hat es eben auch für jedes Rennen, das wir gefahren sind, Punkte gegeben im Opel Sportpokal. Und am Jahresende wurde halt dann das Ergebnis ausgeschüttet. Ich weiß die Zahlen nicht mehr. Wastl, kannst du mir da helfen? Es gab für den Opel-Pokal, das sind verglichen mit heute lächerliche Beträge zwar, aber wir sagen sie einfach mal. Wir haben den Opel-Sportpokal, wir beide ja des Öfteren mal gewonnen oder erster, zweiter gewesen. Und dann gab es, sag's wie viel?
Ja, 10.000 Euro.
Ja, Mark. Mal für den ersten und dann ein paar hundert Euro ja, halt für den zweiten, dritten Platz. Das war also mal die eine finanzielle Unterstützung von der Firma Opel. Dann war es so, wenn man eben mal doch etwas erfolgreich war, das war man zweifellos, dann hat man dann schon mal von der Firma Ronal, hat man mal Alufelgen für das Auto bekommen. Das waren Ausschussfelgen, das weiß ich noch wie heute damals. Und zwar diese Felgen, die wir gefahren haben, das waren Aluminium-Gussfelgen. Und da gab es im Guss manchmal Lunker. Wer in der Gießerei weiß das, was ein Lunker ist, also irgendwelche Hohlräume. Und da gab es Felgen, also Scheibenräder, Aluminiumfelgen, die waren undicht. Das hat man aber erst nach der Montage gemerkt, wenn Luft auf den Reifen war, dass plötzlich nicht aus dem Reifen, sondern aus der Felge Bläschen aufstiegen. Mhm. Also solche Felgen haben wir kostenlos bekommen, weil die konnten sie ja nicht verkaufen. Aber die konnte man mit dem Hammer zudengeln, die Löcher. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber das war dicht dann. Also es war auch kein Sicherheitsrisiko, das muss man ganz klar sagen. Aber man kann eine Felge, die man mechanisch nachher bearbeitet und dann als nicht an Kunden verkaufen. Aber wir haben sie im Rennen gefahren. Die haben wir natürlich dankend angenommen. Dann die Firma Michelin hat uns auch, oder Dunlop, haben wir mal Reifen bekommen, Michelin. Slicks eben, Rennreifen. Aber alles eben erst zu einer Zeit, wo wir dann doch einen gewissen Namen zumindest unter den Privatfahrern hatten. Dann die Firma Bilstein hat mal Stoßdämpfer oder ganz, du hast es ja vorhin schon angedeutet, die Firma Apex Pagit mit Bremsbelägen. Die haben, das ist ja mein, wer die anderen Podcasts gehört hat, weiß ja, dass das eigentlich meine berufliche Laufbahn war, Bremsen bei der Firma Opel. Und da kennt man natürlich die Zulieferer. Und deswegen waren wir dann später auch unter dem Namen Apex Pagit Racing Team genannt, mhm, als Bewerber. Und da haben wir dann selbstverständlich die Bremsbeläge umsonst bekommen. Es ist so, zur damaligen Zeit gab es in der Rennsportszene eigentlich nur einen Bremsbelag, der hieß Ferrodo DS11. Den hat jeder gefahren. Das war einfach ein Universalbelag, aber mit der Firma Pagit haben wir dann doch Entwicklung betrieben. Vielleicht auch, weil das ja auch mein Job da bei Opel war, und haben dann Rennbeläge entwickelt, die zum Beispiel bei 24-Stunden-Rennen länger halten als andere. Denn ein Bremsbelagwechsel, der immer anstand zu unserer Zeit bei den 24-Stunden-Rennen, der kostet natürlich enorm viel Zeit. Da ist es anders, als es heute beim Formel 1 ein Boxenstopp 3 Sekunden dauert, ja, und da wechseln die sämtliche 4 Räder und was weiß ich und ein Frontflügel womöglich noch dazu. Also diese Serienautos, da musste man die Räder 5 Radschrauben runter machen und man musste den Bremssattel demontieren und so weiter und alles glühend heiß, wohlgemerkt. Also das waren dann schon Boxenaufenthalte, die haben Zeit gekostet, aber die hat jeder machen. Mhm.
Frage war von Lastafari, wie hat man denn damals die Arbeit und die Rennen unter einen Hut gebracht?
Ja. Bastel. Die Frage wurde mir anlässlich eines anderen Interviews von einer Zeitung gestellt und da habe ich gesagt, stopp, dazu sage ich nichts, weil die Zeitung lag nächsten Tag bei meinem Chef auf dem Schreibtisch. Und ich meine, wie gesagt, heute kann ich sagen, ich war im Außendienst, ich musste meine Arbeit machen, ich habe oft in der Nacht noch geschrieben und gemacht und getan, Sonntagvormittag, wenn wir kein Rennen gefahren sind und so weiter. Aber ich konnte mir es einteilen. Mhm. Ich meine, ich bin einmal durch Rüsselsheim gefahren, am normalen Tag, mit dem Blaumann und da ist mir mein Chef begegnet und zum Glück habe ich den nicht gesehen. Und ich meine, der ist selber Motorradrennen gefahren, der hätte ein gewisses Verständnis gehabt dafür, aber es muss nicht, der wusste ja schon, dass ich irgendwie da zugange bin, aber so, vor allem heutzutage ging das sowieso nicht mehr, weil da machen andere Leute Termine aus mit Handys und so. Ja, ey, wo sind sie denn? Ich weiß, wir sind einmal wiederum mein Freund Peter Grossmann und ich sind einmal in Sylt Rundstreckenrennen gefahren. Da hat mich dann, da musste ich mich zwangsläufig melden bei unserer Funkzentrale und habe mich aus Hamburg gemeldet. Wenn der gesagt hätte, sie müssen in 10 Minuten in Offenbach sein, dann hätte es natürlich einen Ärger gegeben. Und aber wie gesagt, das kann ich heute sagen, aber damals hätte ich das nicht gesagt. Also das und deswegen habe ich ja immer den Spruch gehabt zu ihm, wenn er dann am Abend gekommen ist nach der Arbeit, um 6 Uhr und da bin ich natürlich schon unter dem Auto gelegen. Und dann habe ich gesagt, ah, hast du heute wieder mal früher Schluss gemacht? Nein, das wäre alles heute nicht mehr. Das ist, ich habe gesagt, ich habe meine Arbeit gemacht und vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Aber wahrscheinlich wäre es unter anderen Konstellation gar nicht möglich gewesen.
Wäre nicht möglich gewesen.
Ja, weil wenn du in der gleichen Position wärst mit dem, sagt man heute, 9-to-5-Job, wo du von morgens um 9 bis um 5 anwesend sein musst.
Wenn ich einen Zylinderblock in die Zylinderschleiferei gebracht habe, ja, dann habe ich ihn halt hingebracht. Ja, da habe ich keinen Urlaub gebraucht und nichts. Ja. Da hätte ich vom Opel einen Urlaub haben müssen, hätten nach Frankfurt fahren müssen. Das wäre überhaupt nicht machbar gewesen. Mhm. Ne?
Das ist klar. Gut, bei dir hat sich dann...
Naja, er hat ja eigentlich schon genau gesagt, das ist der Unterschied gewesen, dass ich natürlich mehr oder weniger geregelte Arbeitszeit hatte und deswegen untertags eigentlich mit dem Rennauto nichts zu tun haben konnte und froh war, dass es eben jemand gab, der sich da schon mal drum gekümmert hat.
Und deswegen ist er eines Tages zu mir gekommen, ich weiß nicht wann, und hat gesagt, du, ich habe ein bisschen eine Karriere gemacht und so, ich kann nicht mehr, ich muss es bleiben lassen.
Naja, das war nicht ganz der Grund, aber sei es drum. Ich muss es bleiben lassen. Ich hatte ein anderes Problem natürlich auch, aber weil jeder hat ja aufgrund seiner Arbeitszeit, mein Problem waren eher die Wochenenden, weil ich aufgrund meiner Tätigkeit auch häufig auf Versuchsfahrten unterwegs sein musste. Also beispielsweise in Italien am Stülfser Joch Bremsenversuche fahren. Und jetzt war ausgerechnet an dem Wochenende, wo ich eigentlich dort am Stülfser Joch auch gearbeitet habe, unter der Woche, also Montag bis Samstag. Es war da ein Rennen, zum Beispiel in Belgien. Ja. Und dann hatten wir die Firma Abex Packet Racing Team, Firma Abex Packet hatte ich ja schon erwähnt, da hatten wir eben einen Betreuer, den Dieter Goldbach, der leider schon verstorben ist. Mit dem zusammen bin ich dann am Samstag, irgendwo Samstagvormittag vom Stülfser Joch in einer Nacht- und Nebelaktion, ich glaube damals war es Paul Ricard in Frankreich, über das Stülfser Joch hinweg bei Nacht und Nebel dorthin gefahren, Training und Rennen an dem Wochenende gefahren, am Sonntagabend zufällig sogar gewonnen in Paul Ricard, also mit Wassel zusammen Langstreckenrennen gefahren und war am Montag früh wieder am Stülfser Joch und habe dort meine Arbeit wieder gemacht. Also das war dann
unvorstellbar heute, ja.
Aber so liefen viele Wochenenden eigentlich ab. Ohne das wäre es nicht möglich gewesen und das konnte man nur, weil ich habe dann nebendran geschlafen im Auto, weil irgendwann muss man kann nicht 24 Stunden rennen, die fährt man ja auch, nur immer in Etappen, so 3-4 Stunden am Stück und dann wieder ein paar Stunden schlafen. Aber von Schlafen ist da kaum die Rede. Irgendwo hört es dann halt mal auf, aber wir haben es unter einen Hut gekriegt und damals war man stolz, dass man das alles geschafft hat. Man kann sich es eigentlich heute gar nicht mehr vorstellen.
Also ich würde das heute nicht mehr tun, das ist klar, ganz klar. Das würde ich nicht durchstehen.
Vielleicht die anschließende Frage dazu, weil ihr habt es schon so ein bisschen eingestreut, aber der Manu S13 fragte und ich lese noch eine zweite Frage vor von Dennis INGL, die haben beide in eine ähnliche Richtung gefragt, ein Teil kam schon vor, aber Vergleich Motorsport damals und heute, was ist besser? Und der zweite Teil ist, damals wurde noch richtig gekämpft und gearbeitet im Auto, wie seht ihr die modernen Rennen? Wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass heute nicht gekämpft wird im Auto. Also
Das ist alles professionell bis ins Letzte. Zum Beispiel nur, uns wurde immer gesagt, wenn du 24-Stunden-Rennen fährst, ist es völlig egal, ob du in der dritten oder vierten Startreihe stehst. Lass einmal langsam angehen und dann sehen wir, wie es weitergeht. Wenn man sich heute am 24-Stunden-Rennen angeht, das ist ein Sprintrennen, das 24 Stunden dauert. Und wenn da gibt es keine Gnade, dass der Führende mal ein bisschen langsam fährt. Der fährt, was er kann. Ne? Also. Ja,
zur Technik vielleicht. Ich hatte ja auch mal die Gelegenheit, ist noch gar nicht so lange her, wo ich mal als sogenannter Gastfahrer, als Beifahrer mitfahren durfte in einem BMW 2er. Das war so ein mehr oder weniger fast Serien, also ein Auto, das von BMW als Cup-Auto oder wie man es nennt, käuflich erworben werden konnte. Mhm. Die waren alle ziemlich gleich, aber heißt nicht, dass das keine langsamen, keine schnellen Autos waren. Die waren schon auch schon schnell. Und da durfte ich mal eine Runde Nürburgring mitfahren. Mhm. Es gab da so diese Möglichkeit. Mhm.
Im Zuge des freien Trainings, ja.
Ja, im Zuge des freien Trainings durften die auch, um die Finanzen aufzubessern, ja. Hatte dann der Gastfahrer, ich musste zum Glück nichts bezahlen, das hat mein Sohnemann übernommen, aber weiß gar nicht, was das über die Preise reden wir jetzt mal nicht, es hat Geld gekostet eigentlich. Also da bin ich da halt mal mitgefahren. Wastl hatte vorhin ja schon gesagt, es ist ein bisschen unangenehm, wenn man selbst Rennen fährt und sitzt da nebendran und kann nicht eingreifen. Mhm. Aber ich habe mir das mal angetan und der hat auch schon ganz schön hingelangt, der Fahrer. Aber der Unterschied, weil du wolltest ja vorhin, wie war denn die Arbeit im Auto? Oder angesprochen, diese Fragen haben sich darauf bezogen. Insbesondere ich bin damals, wie viele andere, wir hatten ja erst einmal Schaltgetriebe, sowieso. Also im Rennfahren, von Ausnahmen abgesehen, waren das schlichte, ganz normale Schaltgetriebe. Am Anfang nur Viergang, Fünfgang, Sechsgang. Das war es aber dann. Das heißt aber, beim Zurückschalten vor den Kurven, also man bremst Kurven an, muss man logischerweise aus Höchstgeschwindigkeit oder aus bis man diese Geschwindigkeit hat, die die Kurve verträgt, also schaltet man dann auch runter. Und das Runterschalten geht üblicherweise mit Zwischengas, nicht weil das Getriebe nicht synchronisiert gewesen wäre, aber bei diesen hohen Drehzahlen da einen Gang reinzuwürgen, das würden Getriebe gar nicht aushalten, die damaligen Seriengetriebe. Also hat man angebremst und Zwischengas gegeben. Und meine Fahrtechnik war so, das machen andere anders. Ich habe jedenfalls immer diese sogenannte Spitzhacke-Methode benutzt. Das heißt, bremsen mit der, nicht Fußspitze direkt, mit der Fußsohle und mit dem Absatz schräg das Gaspedal betätigt. Das heißt also anbremsen, mit dem Absatz Zwischengas gegeben und dann runtergeschaltet in den nächsten Gang oder auch in die übernächsten Runde, vom vierten in den zweiten oder so, je nachdem, wie die Kurve war. Und das war eigentlich, so fahre ich manchmal heute noch im Privatleben, das kriege ich aus dem Fuß gar nicht mehr heraus. Da sagen immer Leute, wieso gibst denn du Zwischengas beim Zurückschalten? Das bräuchte man heute selbstverständlich im Straßenverkehr schon gleich gar nicht. So, und jetzt wieder zurück zu diesem BMW, wo ich nebendran war. Da sage ich, ja mei, habt ihr leicht, ihr habt da am Lenkrad eine Wippe und dann bremst er da ganz normal die Kurve an und dann tippt er auf die Wippe, fünfter Gang, vierter Gang, dritter Gang. Das Getriebe macht das ganz von selbst und wenn ich mich verschalten hätte, dann verzeiht das Getriebe das, weil der schaltet ihm einfach nicht runter, wenn es zu früh war. Das hätten wir uns im Auto nicht erlauben können, weil da wäre entweder das Getriebe kaputt gewesen oder er hätte hinten, weil wir Hinterradantrieb hatten, wenn man zu früh in den niedrigen Gang geschaltet hätte, dann hätte die Hinterachse zu viel Schlupf bekommen und man wäre in Schleudern gekommen. Mhm. Also von der Fahrstabilität her wäre das schon gar nicht gegangen. Damit will ich eigentlich sagen, werden manche vielleicht anders sehen, das Fahren war schwieriger von der Technik her, weil man heute... Ich glaube, alle Autos, die da in der Spitzengruppe fahren, die haben alle automatische Getriebe. Aber nicht eben diese üblichen mit Drehmomentwandler und so, sondern wie heißen die bei VW? Sequentielle Schaltgetriebe, die also ganz automatisch kuppeln, runterschalten, je nach Drehzahl und natürlich auch hochschalten. Da musste man praktisch gar nicht auf den Drehzahlmesser schauen. Man hat Vollgas gegeben und wenn das Drehzahllimit an diesen heutigen Autos erreicht wird, also sagen wir, der darf maximal 8000 Umdrehungen drehen oder von mir aus 10.000, dann wird der 100 Umdrehungen vorher, schaltet das Getriebe automatisch in den nächsten Gang, damit der Motor nicht kaputt geht. Mhm. Ja, ja. Oder er hat einen Drehzahlbegrenzer. Das sind also alles hatten wir auch nicht. Also man hat so ein Auto durchaus überdrehen können.
Ich gucke immer noch gern, meine Liebe, gehört sowieso dem Motorrad, ich gucke gern MotoGP, der braucht nur einmal die Kupplung ziehen beim Wegfahren. Und dann nie mehr. Der schaltet runter und rauf, auch vom Gas geht er nicht weg. Da wird ein paar Hundertstel Sekunden die Zündung weggeschaltet. Naja. Anders ging es gar nicht.
Die Technik ist da schon sehr viel weiter geworden. Das ist ja also im Tourenwagen so wie im Formel 1. Mhm. Das ist genau das Gleiche. Also da ist es auch so, dass die könnten einen Motor nicht überdrehen, weil das würde die Elektronik einfach nicht zulassen. Ja, und so ist es also bei fast allen Autos, die heute 24-Stunden-Rennen oder diese Rennen fahren, die wir im Fernsehen zu sehen bekommen, da ist es
genau. Aber es ist jetzt die Frage, wenn ihr das jetzt persönlich einschätzen würdet, also damals musste man offensichtlich mehr auch mitdenken vielleicht, weil so ein Thema wie Motor überdrehen musst du dir heute ja offensichtlich keine Gedanken mehr drüber machen. Naja, aber kann man sagen, dass sich dieser technische Fortschritt damit dann wiederum ausgleicht, weil die Autos auch eine viel höhere Geschwindigkeit heute fahren als damals?
So viel schneller sind die gar nicht.
Naja, also wenn
vergleichbar. Nein. Also ich habe wieder, um auf den BMW zurückzukommen, das ist ja praktisch ein heutiges, modernes Rundstreckenauto. Käuflich, mit dem ich mitfahren konnte. Mhm. Der muss nicht mehr auf den Drehzahlmesser schauen. Der gibt Vollgas und das Auto schaltet einfach.
Ja, das ist schon.
Wie war die Frage?
Nee, ich wollte eher sagen, also jetzt zum Beispiel, denk dir mal an die ans 24-Stunden-Rennen. Die Spitzengruppe, da fährt dann eine Zackspeed Viper oder sowas mit. So ein Auto, was, keine Ahnung, 340 fährt oder sowas, Ahnung, oder 320. Und die fahren auf der Nordschleife, haben natürlich dann andere technische Hilfen, wie eben schon beschrieben unter anderem. Aber dafür fahren die ja im Vergleich zu dem, was damals gefahren wurde, andere Geschwindigkeiten. Und man sagt, dafür müssen die da aber wieder.
Jetzt weiß ich es wieder. Ich habe einen Faden verloren gehabt. Fahren andere Geschwindigkeiten. Natürlich fährt so eine Viper oder auch der Ferrari, der gewonnen hat, natürlich aberwitzige Geschwindigkeiten. Das sind überhaupt mit unseren nicht vergleichbar. Ja. Das sind aber auch andere Klassen gewesen. Aber dieser BMW, der ein reines Wettbewerbsauto. Ich habe dann mir mal die Durchschnittsgeschwindigkeit ausgerechnet, die er gefahren ist, wo ich nebendran war. Und der ist im Renntempo gefahren. Und habe das verglichen, man kann es nur schwer vergleichen, weil ja die Streckenlängen anders sind. Er fährt ja auch den Grand Prix-Kurs. Aber zurückgerechnet auf deine Durchschnittsgeschwindigkeit war der unwesentlich schneller als wir mit dem Commodore. Also das heißt, vergleichbare Autos sind nicht wesentlich schneller.
Okay, vergleichbar, das glaube ich auch, das ist schon klar.
Wir sind auf der Döttinger Höhe, was unterstützt mich, da sind wir 200 und...
Mit dem Commodore, da war so ein Aushang, da bist du 229 gefahren.
Mit dem Commodore.
Da war er schneller als sämtliche Gruppe 2 Autos. Gruppe 2 waren die Spezialnürnwagen. Die Spezialnürnwagen, das hat diese breiten Kotflügel, das hat unheimlich viel Zeit gekostet. Ich habe mit Monza, ich bin einmal ein Jahr lang an Gruppe 2 gefahren, also mit Kotflügelverbreiterung. Und zum Beispiel in Brünn, da war die Rundenzeit etwa 4 Minuten. Und da bin ich im Jahr drauf 5 Sekunden schneller gewesen mit dem schmalen Auto. Mhm.
Also das nochmal zu den Geschwindigkeiten. Man muss eben, wie gesagt, vergleichen. Mhm. Denn logischerweise kann ich nicht diesen Ferrari mit 600 oder 800 PS vergleichen mit unserem. Wir hatten 200 oder was. Also vergleichbar, die Autos sind nicht wesentlich schneller. Das stimmt. Zum Teil vielleicht sogar, weil sie breitere Reifen fahren und mehr Luftwiderstand haben. Maßgebend ist natürlich auch, weil du gerade eben angesprochen hast, die Höchstgeschwindigkeit auf der Döttinger Höhe, das ist die letzte Gerade vor Start und Ziel, wer sich am Nürburgring nicht so auskennt. Und da kommt vorher der sogenannte Galgenkopf, das ist auch die, ihr seht schon, ich kenne mich am Nürburgring noch ganz gut aus. Das ist die letzte Rechtskurve und dann geht es nur Vollgas bis fast zur Start und Ziel. Und da ist es extrem wichtig, diesen Galgenkopf mit möglichst hoher Geschwindigkeit herauszukommen. Viele sogenannte Möchtegern-Rennfahrer, die fahren schnell in die Kurve hinein und kommen langsam heraus. Das ist völlig falsch. Du musst lieber langsamer in die Kurve fahren, aber mit maximal möglicher Geschwindigkeit aus der Kurve herauskommen, dann hast du ja schon einmal ein Plus an Geschwindigkeit, was dir dann hilft, auf der langen Geraden die wirkliche Spitzengeschwindigkeit, Bastl hat es gesagt, 229 mit dem Commodore, damals, das war schon ganz schön schnell.
Das ist ja nicht typisch für Nürburgring. Bei jeder Geraden muss ich die Kurve vor der Gerade optimal fahren.
Genau. Und
mit optimaler Geschwindigkeit
Exakt.
rauskommen.
Ja.
Vielleicht, das ist auch nochmal ein spannendes Thema, finde ich, weil es hat noch jemand eine ähnliche Frage gestellt, aber da ist ein Teil davon, den ich ganz spannend finde. PS Fahrzeugpflege hatte gefragt, war Motorsport in den 70ern besser als heute? Aber der spannendere Teil davon ist Technik und auch Regeln, die anders sind, weil mit Sicherheit hat sich das Reglement ja massiv geändert, auch was so Sicherheitsvorkehrungen betrifft und sowas du hast. Ich kann mich erinnern an eine Geschichte, die könnt ihr gerne mal erzählen. Ich weiß nicht, ob es die Fuchsröhre ist oder was es am Nürburgring ist, wo so ein Nebelwand in den frühen Morgenstunden dann ist beim 24er.
Dortinger Höhe. Kann ich gerne mal erzählen, ja. Wo man eben, wie gesagt, haben wir gerade schon gesprochen, mit Geschwindigkeiten weit über 200 fährt. Und das 24-Stunden-Rennen damals war ja im Herbst, im Gegensatz zu heute. Es war im Oktober. Und da gab es auf dem Nürburgring natürlich in der Eifel Nebel. Und daran sieht man wieder, wie verrückt ich zumindest bin und manche andere halt auch. Und darum ich den Nürburgring immer noch so liebe. Döttinger Höhe ist also die lange Gerade nach diesem Galgenkopf. Und man kommt also mit Anlauf raus und fährt dann weit über 200. Und die Döttinger Höhe, da gibt es eine kleine Senke. Also es geht ein bisschen bergab und dann wieder bergauf. Und in dieser Senke war im Herbst zeitweise mal Nebel. Und dann kam man also über den Galgenkopf und sah vor sich die lange Gerade und sah eine Nebelbank unten in der Döttinger Höhe in diesem Loch liegen. Und da hat man die Strecke verschwinden sehen und hat sie gesehen, nach ungefähr 500 Meter kam sie wieder raus. Und da war eitel, war Sonnenschein. Und da ist man dann, Lenkrad festgehalten, bei 200 und wie viel, in dieses Nebelwand hineingestochen. Es wurde stockfinster und dann hat man die Luft angehalten. Ah, Sonnenlicht. Also nach wenigen Bruchteilen von Sekunden oder Sekunden war man dann also immer noch auf der Strecke. Und das war damals so ein Gefühl, da habe ich gesagt, es gibt nichts Schöneres. Da muss man heute sagen, wie verrückt muss man denn eigentlich sein? Ja. Weil wenn da einer drin gestanden wäre, aufgrund eines technischen Defektes oder was, das, man kann sich gar nicht ausmalen, was da hätte passieren können. Es war die Strecke, wie gesagt, auch nicht so lang. Also da hätten dann auch schon Streckenposten vorher gelbe Fahnen geschwungen oder was auch weiß ich. Aber an diese Szene, die vergesse ich nie, dass man da einfach mitten auf die Strecke gefahren ist, damit man ja nicht links und rechts abkommt. Luft angehalten, Lenkrad festgehalten, Bruchteile von Sekunden, ah, jetzt wird es wieder Licht.
Gut, aber das passt trotzdem ganz gut dazu, weil heute ist es so, kann ich mich erinnern, dass es 24er gab, die unterbrochen wurden aufgrund von Nebel.
Ja.
Und das gab es offensichtlich ja damals nicht.
Na, wir sind einige Langstreckenrennen, also nicht 24-Stunden-Rennen, einige Langstreckenrennen sind wir wieder nach Hause gefahren.
Das weiß ich
im Herbst. Ja. Eins, zweimal sind wir wieder nach Hause gefahren. Aber natürlich.
Wegen Absage?
Ja, weil es so Nebel war.
Ah.
Dass, gut, 24 Stunden, die ich gefahren bin, die sind wir durchgefahren. Aber es hat es welche gegeben, das einmal da war ich schon nicht mehr dabei, da ist 8 Stunden unterbrochen worden. Das haben die Autos haben es dann hingestellt auf die Start- und Zielgerade, also praktisch Park Fermé und sind dann weitergefahren. Sicher, aus Sicherheitsgründen musst du halt da irgendwas machen, logisch.
Aber da hat sich schon viel, viel, viel verändert. Also ich finde auch nicht alles zum Positiven, gerade was so Zuschauerschutz betrifft, finde ich manchmal ein bisschen übertrieben. Also bei der Nürburgring ist ja mittlerweile komplett eingebaut. Also es gibt ja keinen Abschnitt, wo du hin kannst, wo kein Riesenzaun ist, der Meter hoch ist. Ich kann mich auch noch erinnern zu meinen Anfangszeiten, wo wir als Zuschauer hingefahren sind, wo du einfach standest und hast so eine kleine Absperrung gehabt. Natürlich mit Distanz zur Strecke, ist ja klar. Aber das ist ja irgendwie vor Jahren mal ein Reifen, glaube ich, abgeflogen von einem Fahrzeug und hat dann Zuschauer getroffen. Und seitdem wird alles hochgefahren. Das Ding ist ja.
Meine Frau hat mir ein Buch über Hockenheim geschenkt. Und da sieht man Bilder in der Nachkriegszeit. Das waren zwar Motorradrennen, aber ist egal. Da ist die Streckenbegrenzung, waren die Zuschauer.
Ja.
Die Zuschauer.
Das heißt aber, man kann schon sagen, dass sich nicht immer alles zum Positiven verändert hat. Also das heißt, also klar, wenn ich so eine Nebelwandgeschichte höre, ist es mit Sicherheit so, auch wenn man das jetzt heute natürlich glorreich erzählen kann und sich natürlich krass anhört, aber ich glaube, unter vernünftigen Bedingungen müsste man sagen, war das einfach Wahnsinn, oder?
Naja, er hat es ja vorhin schon gesagt, wenn richtig Nebel war auf der ganzen Strecke, dann ja. wurde das Rennen halt auch wirklich abgesagt. Ja. Das war ja nur ein, da war sonst kein Nebel auf der ganzen Strecke nicht. Das war einfach so ein Nebelloch. Es war nicht so lang. Es hört sich schlimmer an, als es eigentlich war. Ich kann nur sagen, es war damals einfach so ein Gefühl. Am Nürburgring. Aber ich wollte was anderes erzählen. Oder Wastel, hast du noch was wegen?
Am Nürburgring kannst du ja in einer Runde alle Wetterkapriolen ja. haben. Du kannst vom Schnee bis zum Sonnenschein alles haben.
Ja. Das macht es ja eigentlich so interessant.
So interessant.
Für Zuschauer zumindest.
Wenn du jetzt mit Regenreifen losfährst, dann fährst die halbe Strecke im Trockenen, dann ist der Regenreifen weg.
Besonders wenn man eben nicht 29 Satz zur Verfügung hat wie andere, sondern den letzten hat.
Das hat auch übrigens jemand gefragt, der Paddy, welches Bereifungssetup, hart, mittel, weich oder Mix ist das Beste für schnelle Runden?
Naja, was soll man dazu sagen? Das braucht eigentlich ja nur die Formel 1 anschauen, dann weiß man das schon, dass es natürlich spezielle Reifen gibt für spezielle Witterungsbedingungen. Ja. Und deswegen sind diese sogenannten Slicks, die also kein Profil haben, natürlich auf trockener Straße das Beste, was man machen kann. Das nur so am Rande, wenn wir über Serienautos reden, da wird ja immer gesagt, du musst eine Mindestprofiltiefe von, glaube ich, 1,8 oder was Millimeter noch haben, sonst gibt es Strafe auf der Straße. Berücksichtigt aber nicht, wenn man mit abgefahrenen Reifen erwischt wird, könnte man von der Technik her sagen, die sind aber doch besser als die mit Profil, wenn die Straße trocken ist. Und das stimmt. Ich wollte nochmal auf die, weil so Storys werden ja immer mal auf die
Zaungeschichte.
Insgesamt auf den Zaun zu sprechen kommen. Da mein Freund Wastel Weißheidinger, da sitzt er als Techniker vor dem Herrn. Er ist gefahren mit dem Commodore und ich glaube, es war der Adenauer Fastrad an irgendeiner Strecke, Streckenabschnitt, ist der Verteilerfinger kaputt gegangen, weil das liegt daran, so Verteiler hat heute das Auto überhaupt nicht mehr, glaube ich. Damals gibt es eine Verteilerkappe, die hat sich irgendwie durch Verwindungen bei Kurvenfahrt irgendwo angelehnt und ist abgesprungen und hat den Verteilerfinger zerstört. Und da ist er ausgefallen. Er wäre ausgefallen, hieße er nicht Wastel Weißheidinger. Er ging an den Zaun, den es da vielleicht schon auch gab, aber den man überwinden konnte. Wo ist ein Commodore? Ich brauche einen Opel, ich brauche einen Verteilerfinger. Und dann war schon einer, runde Haube auf, zack, Verteilerfinger rausgebaut von einem Zuschauer, wohlgemerkt. Ja, ja. Und hat den eingebaut und dann kam er wieder mit etwas Verspätung, war er da. Aber auch solche Rennen hat man manchmal noch gewonnen.
Wir haben doch schon
Das ist aber heute auch noch so.
Ja, aber improvisiert wird halt nicht mehr.
Na, also es gibt immer wieder, jedes Jahr gibt es eine spannende Geschichte, da ist doch jetzt letztens einer der Sprit ausgegangen irgendwie, der ist doch selbst noch das ist doch heute eine ED-Tankstelle, glaube ich, da oben auf der und der ist selbstständig dahin gelaufen und hat sich den Sprit da irgendwie geholt. Es gibt immer wieder so kleine Geschichten, aber zu meinen Anfangszeiten, wo ich schon zum 24-Stunden-Rennen mit hingefahren bin, da gab es noch zumindest, dass es hieß, oh, da ist heute einer ausgefallen, da sind dann Leute ganz wild an die Strecke, haben versucht, die in den Gang zu setzen und sowas. Also das gab es im Rande auch noch. Bei euch war das wahrscheinlich eher gang und gäbe, oder?
Das ist das Schöne am Nürburgring einfach. Da ist ein Publikum da, muss man sagen, das ist einfach traumhaft. Und schon lange bevor ich überhaupt Rennen dort gefahren bin, waren wir als Zuschauer im Brünnchen und haben Lagerfeuer geschürt. Das, wenn ich heute dran denke, im brottrockenen Nadelwald am Brünnchen, da wurden Feuer geführt, da sind die Flammen über die Baumwipfel hinweg.
Die Kettensägen sind da angerollt.
Unglaublich. Eine Atmosphäre, das will man nicht wissen. Das haben sie
aber dann eingedämmt, die Förster und so. Gut. Aber ich weiß, ich bin einmal in Breitscheid ausgefallen und da kannst du ja rausfahren. In Breitscheid kannst du ja unten rausfahren. Da stand schon einer vom Opel dabei, von da, vom Opel einer. Da hast du mal eine Cola drin.
Sagenhaft. Ist ja schon eine große Familie gewesen. Ja,
die sind schon richtige Fans, die speziell 24-Stunden-Rennen und so, das sind schon so richtige Fans, das ist klar.
Ich meine, das ist auch heute alles anders in einer anderen Eskalation, wenn du da siehst, wenn du da hinkommst, du musst ja heute eine Woche vorher da sein, damit du überhaupt noch deinen Platz irgendwo kriegst. Und die bauen ja mittlerweile ganze Burgen auf, um noch höher zu sein und von oben auf die Strecke zu gucken, weil du halt alles verbaut bekommst. Mhm. Ne, das war ja damals, wo ich hingefahren bin, so, da hast du dann so ein kleines Podest gebaut, da hast du über diesen normalen Zaun drüber geguckt, alles super. Heute musst du ein Baugerüst stellen mit in 4-5 Meter Höhe, wo dann oben irgendwelche Sitze draufgeschraubt werden, damit die Leute wieder was sehen, mit Flaggen und was weiß ich. Also das ist, die eskalieren ja jedes Jahr aufs Neue immer mehr, die Leute, wenn er ganze Städte errichtet. Aber auch ganz spannend, das kann man ja auch mal erzählen, ist jetzt nicht das maßgebliche Thema heute hier, aber ich habe vor kurzem gelesen, nach dem diesjährigen 24-Stunden-Rennen wurden die Zuschauer extrem gelobt, weil dieser gesamte Unrat weggeschafft wurde. Und ich erinnere mich an die Festivals, Rock am Ring oder andere Sachen, da wird ja, das wird ja als lebende Müllhalde missbraucht von den Leuten. Die bringen ja ihre Couchgarnituren mit, die werden alle liegen gelassen, Kühlschränke, Zelte, bleibt einfach alles stehen. Und da wurde gelobt, dass beim Autorennen, beim bösen CO2-Ausstoß Autorennen, die Zuschauer so ökologisch unterwegs waren, dass das alles hervorragend hinterlassen wurde, obwohl da auch so viel oder noch viel mehr Menschen wahrscheinlich sind. Also muss man auch mal sagen. Also, aber du hattest gerade noch irgendwas gesagt und eine Story, die einem von euch beiden unangenehm ist, habe ich noch mal gerade gehört.
Er hat es jetzt so gesagt. Ich weiß nicht, ob er das Gleiche meint. Es war auch auf der Nordschleife. Da gibt es eine Strecke, da geht es nach dem Bergwerk, so heißt also wieder die letzte Anbremskurve. Und dann geht es lange Zeit bergauf. Da hat die Bremse Zeit, sich eigentlich zu erholen, aber wieder als Bremse. Ich glaube, ich habe es letztes Mal auch sogar in dem anderen Podcast ja schon gesagt, das Gefährliche ist ja, wenn die Bremsflüssigkeit anfängt zu sieden aufgrund der Hitze. Und wenn man dann lange nicht gebremst hat und dann kommt dann die erste Rechtskurve, die zum Karussell geht. Und da ging früher die Steilstrecke, das war eine alte Streckenvariante des Nürburgrings, da war aber ein Eisentor. Jedenfalls, ich bremste das an und drehte ins Leere, weil ich nämlich Dampfblasen hatte. Also die Bremsflüssigkeit hat gesiedet, weil die hinteren Bremsbeläge auf dem Eisen gefahren sind und nicht mehr auf Bremsbelag. Ja. Und deswegen hat sich die Flüssigkeit so erhitzt, dass die Bremse dann teilweise ausgefallen ist und ich die Kurve nicht mehr gekriegt habe und bin dann durch das Eisentor, war natürlich mit einigen Beschädigungen verbunden, und hinter diesem Eisentor stehen normalerweise Zuschauer. Da zum Glück gerade nicht, muss ich eigentlich sagen, weil da bekomme ich natürlich eine Gänsehaut, weil das wäre unvorstellbar gewesen, wenn da was passiert wäre. Aber das wäre heute auch nicht mehr möglich, weil die einfach viel weiter weg sind. Du hast es ja gerade schon gesagt. Das ist überhaupt der Unterschied, speziell auf der Nordschleife, den ich so sehe. Ich sehe Rennenfahren weiterhin als Aufgabe an, mit einer gegebenen Strecke maximale Geschwindigkeit zu fahren. Ich muss mit der Strecke zurechtkommen. Heute sind permanente Rennstrecken so konzipiert, dass fast den Fahrern zumindest fast nichts passieren kann und den Zuschauern erst recht nicht. Die sitzen so weit weg, da gibt es Auslaufzonen. Der Nürburgring der damaligen Zeit, also als ich mit dem Steyr Puch beispielsweise noch gefahren bin, da waren selten Leitplanken. Da hieß es, den berühmten Spruch am Nürburgring, Hecke auf, Hecke zu. Das heißt also, wenn man abgeflogen ist, ich damals, also nein, ein anderer, der den Steyr auch gefahren hat, nicht ich, der ist am Wöberbahn abgeflogen, durch die Hecke durch, und dann lag der im Abhang drum. Dem ist nichts passiert, aber das Auto hat man gar nicht mehr gesehen. Den haben wir nach dem Rennen dann halt dort den Hang wieder hochziehen müssen. Also es gab da Streckenabschnitte, da war es, da hatte man eine natürliche Hemmschwelle, schnell zu fahren. Ich bilde mir ein, dass deswegen heute, bei den heutigen Rennen, deswegen so viele den Abflug machen, ohne dass was passiert, weil die einfach zu schnell sind und haben nicht diese natürliche Grenze, die eben, wenn neben der Strecke ein Baum steht, dann überlege ich mir zweimal, dort schneller als möglich zu fahren. Aber wenn eben eine 100 Meter breite Sandstreifen da ist, dann hat man das Gefühl, naja, das probierst du mal, fliegst halt mal ab, passiert nichts. Also es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Man will natürlich nicht, dass was passiert, keine Menschen zu Schaden kommen. Aber diese sterilen Strecken, die mag ich eigentlich gar nicht. Ja.
Ja, ein Flugplatz ist immer steril.
Ja. Flugplatzrennen war damals eigentlich auch so.
Finden, da bist du halt da. Da bin ich auch mal abgeflogen, da geht es durch die Wiese und
vorbei. Ja, ja.
Thema Unfälle, gab es schlimme Unfälle? Oder also Unfälle gab es ja mit Sicherheit, weil Rennsport und Unfälle gibt es, glaube ich, nicht. Aber gab es oder gibt es irgendwas, wo man eine Erinnerung dran hat, wo man sagt, oh, das war.
Ich nicht.
Keine Unfälle oder keine Erinnerung?
Keine Unfälle. Ich habe zu meiner Tochter, die Turnier geritten ist, nachher gesagt, ich behaupte, dass in meiner Rennkarriere, wenn man so sagen darf, ich weniger Schäden gehabt habe wie sie.
Also es gab ja, ich habe ja bei der Recherche so ein bisschen, gibt es ja auch diverse Internetseiten, wo Sachen drüber stehen und da gibt es auch so einen lustigen Spruch von dir, wo es, ich kann mich, ihr wisst wahrscheinlich sofort, um welches Rennen es da geht, wo du ein Rennen gefahren bist, wo quasi direkt nach Start-Ziel gerade in der ersten Kurve schon, sei es ein Unfall gewesen ist, was auch immer, und du bist irgendwie wohl zu Fuß, leicht verletzt wohl auch, zurück in die Box gekommen und er hätte wohl das Team gefragt, Wastl, was ist denn los? Und hast du nur geantwortet, ja, was soll denn sein? Hier ist er, ja, also kaputt ist er, für die Leute, die es jetzt nicht verstanden haben. Somit muss es ja schon was gegeben haben, wenn es da auch steht.
Ja, so Blechschäden hat es schon gegeben. Einmal war ich noch am Schwedenkreuz, da war es so leicht nass. Da bin ich auf die Wiesen, da war hinten ein Alpha gestanden, da bist nur noch Passagier. Und da bin ich halt langsam auf den Alpha zu. Und der Alpha war verschrottet. Ja, da kannst du gar nichts mehr machen. So Unfälle, aber mir ist nie was passiert, dass ich mich verletzt hätte. Mhm. Nie. Das muss ich sagen. Unfälle haben wir schon gehabt. Ja. Auch dass einmal gekracht hat, so, wo man sogar weiterfahren hat können oder irgend sowas. Das schon.
Sind bei euch in eurem Umfeld damals auch schlimme Unfälle passiert mit anderen? Also von anderen?
Ja. Und speziell bei den Bergrennen, da hat es auch einmal Tote gegeben.
Und wie ist es dann? So, nimmt man das einfach zur Kenntnis? Oder ja, ich meine, klar, ich weiß schon,
was willst du machen, wenn jetzt
mit Angst fahren
ist schlecht. Mit Formelwagen sind ja Bergrennen auch mit Formelwagen gefahren worden. Da sind dann kaum mehr gestartet und du hast ja den gar nicht gesehen. Ich meine, das ist natürlich schon, wenn du da zuschaust, wie der da kaputt, wie der stirbt, das ist nicht angenehm, das ist klar. Na, da bin ich eigentlich nie dabei gewesen.
Also eine Verletzung kann ich mir eigentlich nur erinnern, leichte in Anführungszeichen, das war in Silverstone. Da hast du mich nochmal auf die Strecke gejagt im Training, weil da waren wir im Training nicht so ganz gut. Da habe ich gesagt, du musst jetzt noch einmal schauen, dass du noch ein paar Zehntel gewinnst, damit wir im Start halt vorne stehen. Und da gab es eine Rechtskurve vor Start und Ziel, da war links eine Mauer. Und die war ich etwas zu schnell und bin breitseits gegen diese Mauer gerutscht, mehr oder weniger, sodass also die Seitenscheibe reingeflogen ist. Das Auto natürlich seitlich auch etwas kaputt war, aber nicht so, dass man nicht hatte weiterfahren können. Und damals waren die Seitenscheiben ja noch Krümelglas, wie das so schön heißt, also was sind 1000 Bröckelchen, und die Bröckel hatte ich natürlich auch im Gesicht. Und da gab es halt, ein bisschen leichte Kratzer. Das war also nichts Schlimmes, aber ich musste damals zum Rennarzt und die haben mich dann am nächsten Morgen sogar nochmal untersucht. Weil ich sonst hätte schwerere Verletzungen, hätte ich nicht fahren dürfen. Und das war aber so das Einzige, wo ich mich jetzt an eine leichte Verletzung erinnern konnte. Wir waren trotzdem dann vorne gestanden.
Ich hab einmal, auf den kann ich mich noch erinnern, im Monza an der ersten Schikane nach Start und Ziel, die gibt es heute noch. Da kommt auch die Formel 1 immer in Probleme. Und da habe ich mich in der Schikane überschlagen.
Das ist doch, könnte die Geschichte sogar sein, ja.
Da habe ich mich ja überschlagen und die Italiener, bla 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 bla, sage ich, ich habe ja nichts. Und da haben sie mich da in so einen Sanker reingeschleppt und irgendwo hat es da geblutet und naja, da haben sie halt dann was gemacht. Aber sonst kann ich mich an, sicher Blechschäden, das habe ich ja nicht zur Kenntnis genommen, dass man. Es kann ja auch mal passieren, dass man hinten einen drauf fährt oder er fährt unten mir einer drauf oder seitlich in die Türen. Das hat schon mal.
Naja, man muss sagen, wir waren eigentlich schon, die Autos waren schon bewusst sicher. Insofern, man hat dann überall Käfig gehabt, der verschweißt oder echt verschraubt war mit der Karosserie. Ja. Man hat Hosenträgergurte, taufte man das damals gehabt, 4-Punkt, 6-Punkt-Gurte sind sogar, ja. 6-Punkt-Gurte. Also da konnte man sich auch locker mal überschlagen. Man war halt im Schalensitz fest. Da gab es eigentlich, wenn eben nicht eben einer wirklich quer durch die Tür durchfährt, dann war das Auto auch trotz Überschlag sicher.
Das ist ein Tourenwagen natürlich, ein Tourenwagen schon.
Ja.
Ist nicht vergleichbar mit einem Formelwagen.
Auch eine spannende Frage, finde ich, haben mehrere Leute gestellt, Manu S13 und die Glanzwertmanufaktur. Also gehen beide in die gleiche Richtung, berühmte Persönlichkeiten bzw. Rennfahrer kennengelernt oder damit sogar befreundet gewesen damals, weil es gibt ja so ein paar Namen, die man heute noch kennt.
Ich bin damals 24-Stunden-Rennen zusammen mit dem Rolf Stommelein gefahren, das war eigentlich ein bekannter Fahrer.
Den dürfte wahrscheinlich nicht so viele Leute kennen, also mir sagt er nichts.
Rolf Stommelein, der ist, war schon
Formel-1-Fahrer auch.
Formel-1-Fahrer und bei Porsche Werksfahrer. Und das war 1980, da war das Auto von Gildenkölsch, auch ein Monza, und Kölsch, wie der Name schon sagt, und der Stommelein war ein Kölner, und das Auto war dem Herbert Herler, und da haben sie halt den Stommelein da engagiert. Das war schon, sagen wir mal, von der Bekanntheit,
unter den deutschen Rennfahrern?
Kannst du schon mit dem Stuck oder so vergleichen. Wobei der Stommelein ist in dem, das war 82 und 83 ist er tödlich verunglückt in Amerika. Das heißt, also, da hast du dann nichts mehr gehört. Und der war auch in dem Alter wie zum Beispiel der Stuck. Nur der Stuck, den gibt es heute noch.
Der ist doch auch eure Zeit gewesen, oder?
Der Vater von dem, der jetzt fährt oder gefahren ist. Da darfst du ja nicht vergessen, er hat ja gerade schon Jahreszahlen genannt. Man wundert sich ein bisschen, das ist ja über 40 Jahre her.
Klar.
Deshalb diese Namen, auch Jackie X ist vielleicht noch so ein Begriff, der ist mal, glaube ich, in Spa-Francorchamps gefahren, wo wir waren. Das ist ein damals ganz bekannter Formel-1-Fahrer gewesen. Aber das darf man eben nicht vergessen. Wir sind ja jetzt 43 Jahre später.
Das ist also... Die sind ja alle auch im Rentenalter.
Und, wenn sie noch leben überhaupt.
Und der Jackie X, der lebt noch. Aber so 24 Stunden Spar, da waren schon Leute da, die wirklich einen Namen gehabt haben. Da auch, was weiß ich, mir fällt jetzt da niemand ein, aber da gab es schon Leute, die richtig, die zwar keine Formel 1 gefahren sind,
Tom Walkinshaw beispielsweise.
Toin Hetzemanns.
Das waren schon damals bekannte Größen.
Ja, und das waren schon.
Okay.
Der auch ein Zuhörer hat in die gleiche Richtung gefragt, der Winslow. Welche Rennfahrer waren eure Idole oder hat einer euch am meisten beeindruckt zur damaligen Zeit? Oder gab es sowas überhaupt oder war es, wo ihr gesagt habt, ich fahre für mich?
Sowas habe ich mich nie gekümmert.
Auch nicht vorher, bevor man selbst aktiv wurde, dass man gesagt hat, Mensch, guck dir mal den Fahrer an, irgendwie, dass man da sagte, Mensch, das war.
Also, wenn überhaupt irgendjemand für mich ein Idol war, dann war das der Fangio. Das war der Größte für mich. Auch heute noch.
Ja, das sind aber dann zur damaligen Zeit schon. Wieder viel
Generation
vorher gewesen.
Ja, ja, logisch.
Aber so jetzt direkt, so wie man es jetzt vielleicht aus dem Schlagergeschäft kennt, da hat man Idole, das will man machen oder so. Ja. Kann ich auch für mich sagen, habe ich nicht in Erinnerung.
Ja, okay.
Und der Mann
das so klingt vielleicht so eingebildet, aber.
Nee, Quatsch,
aber,
überhaupt nicht.
Aber es ist einfach so, man hat sich um sich selbst gekümmert.
Ja.
Wer hat ein Ziel gehabt, du genauso wie ich. Wir wollen als Erste über die Ziellinie fahren. Und da waren diese Fragen, die haben uns nicht
für uns
bedrückt. Nee.
Wie war das damals vom Zuschauerverhältnis her? Also war es so, dass da auch richtig was los war? Oder war, wenn, also ich meine, klar, 24-Stunden-Rennen ist Spektakel natürlich, klar, aber jetzt beim Langstreckenrennen war da auch ordentlich was los? Oder?
Da war schon, aber.
Ja, ich würde sagen, auf den bekannten Rennstrecken, also Nürburgring, Silverstone, Spa-Francorchamps, das sind so diese bekannten, wo auch 24-Stunden-Rennen gefahren worden sind. Naja, da gab es also schon ordentlich viel Zuschauer. Mhm. Oder Hockenheim, auf den, da war zwar kein 24-Stunden-Rennen, aber eben auch so Rundstreckenrennen, da waren schon die Tribünen auch gefüllt. Damals, vielleicht will ich da doch was dazu sagen, damals haben sich, glaube ich, die Zuschauer mehr verbunden gefühlt mit den Marken, die da gefahren sind. Also wenn du einen Opel gefahren bist, dann war in der Sachskurve waren gelbe Opel-Fahnen. Mhm. Die haben sich identifiziert mit dieser Marke und natürlich auch mit anderen Marken, jetzt will ich nur weil ich halt bei Opel war. Also da gab es auch Ford, blaue Fahnen und so weiter. Also die Identifikation mit den Privatfahrern, die da unten ihr Bestes gegeben haben, die war, glaube ich, anders als heute, weil man sich mit diesen Autos noch hat identifizieren können. Heute erkennst du die gar nicht mehr. Die sind so modifiziert, dass die mit dem Serienauto überhaupt nichts mehr zu tun haben.
Das ist aber, glaube ich, der Punkt, warum beim 24-Stunden-Rennen weiterhin so diese Underdogs so große Beliebtheit haben. Warum man heute noch den Manta so feiert oder jetzt auch der Dacia. Also ich meine, ich würde mir, Entschuldigung, wer das mag, aber ich würde mir im Leben kein Dacia kaufen, weil das ist für mich unmöglich. Ja. Aber diese Faszination, dass er ein Dacia mitfährt bei so einem und versucht mitzukämpfen, dass dann auf einmal die Sympathien für so ein Fahrzeug mit dabei sind.
Da muss man aber auch wieder sagen, wie dieser Dacia jetzt, um bei dem Namen zu bleiben, wirklich von wem gestellt worden ist. Und das, ich würde fast annehmen, das war nicht einfach ein Privatfahrer, der gesagt hat, ich will mal mit einem Dacia rennen.
Das ist eine Schraubertruppe tatsächlich.
Sondern, die werden aber bestimmt irgendwo unterstützt, um den Namen auch wieder bekannter zu machen.
Das weiß ich nicht, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe nur gelesen, da hat er diesen schweren Unfall gehabt und die haben im Internet halt was geschrieben dazu und dann stand drin, wie geht's denn weiter? Und dann hatte dann der Teamchef nur geschrieben, lass die Jungs erstmal runterkommen, wenn Zeit ist, fangen die wieder an zu schrauben. Also es ist wie so eine Freundesklicke, die dann quasi dieses Ding aufgebaut hat.
Man ist halt wahrscheinlich dann als Exote natürlich auch wieder im Rampenlicht. Ja. Das stimmt.
Aber schon. Klar, du hast schon recht, Mann. Wir kennen ja beide gemeinsam den Peter Haas, der bei dem Manta da mitfährt. Und ich meine, da wissen wir auch, dass die auch ihren Gönner haben. Ja. Sonst wäre das in dieser Form gerade nicht nach diesem Brandschaden von dem Wagen, wäre das überhaupt nicht möglich, sowas. Vollkommen klar. Ich meine, das ist ja auch keine Schande, aber ich glaube trotzdem, dass diese Identifikation zumindest deshalb bei diesen Kleinen noch da ist, während ich jetzt sage, der fährt halt eine Zugspeed Viper, das ist spektakulär, keine Frage, wenn die dann nachts dann mit ihren gelben Scheinwerfern dann angekommen ist und sowas, das war schon spektakulär, aber du identifizierst dich damit nicht. Also kann ich zumindest mir nicht vorstellen. Also das glaube ich schon, dass das früher größer war, das mit Sicherheit. Also was war denn euer favorisiertes Auto, wenn ihr mal über euer eigenes Auto hinwegseht, weil ein Mike Clint Customs hat gefragt, Lieblingsauto aus dieser Zeit, seins war für ihn der Zugspeed Capri, also Ford Capri.
Schwierig zu beantworten, weil man ja auch immer geprägt ist. Also ich bin ja logischerweise von Opel geprägt, weil ich ja zeitlebens da gearbeitet habe. Da gab es lass mir das gerade noch sagen, du kannst dabei weiter überlegen, ob du noch ein anderes Auto hast. Aber was ich da schon mal anführen wollte, ist zu den Zeiten Ascona und auch noch später Commodore. Da gab es ja auch BMW. Und damals hat man eigentlich landläufig gesagt, der Opel mit seiner Starrachse an der Hinterachse, also nicht unabhängig gefederte Räder, verglichen mit einem BMW, mit einer hochmodernen Schräglenkerachse. Das muss ja ein unterlegenes Auto sein, diese antiquierte Opel. Und das genaue Gegenteil war der Fall. Das heißt, fahrwerksmäßig und von der Fahrstabilität her gab es damals nichts Besseres als eine Starrachse. Während diese neuen Schräglenkerachsen, die damals aufkamen als erster der BMW, mit dieser sogenannten unabhängig gefederten Hinterachse, das waren Heckschleudern, wenn man die im Rennen, die waren sehr schwierig zu fahren. Das waren auch einfach, nicht mehr zu vergleichen mit heute. Heute gibt es 6-Punkt-Lenker und was weiß ich was alles, was da alles gemacht wird, um eine Schräglenkerachse überhaupt einmal zu kultivieren. Der Vorteil war damals nur, dass die vom Fahrkomfort her natürlich viel besser war, weil jedes Rad einzeln einem Schlagloch ausweichen konnte, während die Starrachse halt immer da hinten herumgetrampelt hat. Beim Rennenfahren war das völlig wurscht. Da hat man die Räder auf dem Boden gehabt und da war die Spur- und Sturzkonstante Hinterachse viel, viel besser.
Das hast du eine schöne Politikerantwort gegeben, nämlich die Frage nicht beantwortet, aber viel anderes gesagt.
Ja.
Was war das Lieblingsauto aus dieser Zeit? War eigentlich?
Da wollte ich mich ja, wollte ich eigentlich.
Also ich habe schon immer mehr zu BMW tendiert.
Ja.
So vom Auto her. Und ich habe das ja auch gesehen, die Gruppe 2 Autos, da muss ich dir ein bisschen widersprechen, so speziell am Berg, da gab es die breiten BMW, die 2002 und 1602, die haben eigentlich immer gewonnen. Gegen die, damals gab es auch einen Porsche, der ein Tourenwagen war, ein 911S, da haben sie was umgebaut mit den Sitz, dass er in das Tourenreglement gepasst hat. Und der Porsche, der hat keine Chance gehabt gegen den BMW. Aber wenn es eine Strecke war am Berg mit vielen Serpentinen, dann war der Porsche vorne, weil das ein Heckschleuder war. Der hat den da runtergetrieben. Zum Beispiel gab es so ein Bergrennen in Veldenz an der Mosel. Das war eine Serpentine nach der anderen. Da hast du mit dem BMW keine Chance gehabt gegen den Porsche. Aber ich meine, ich bin, wenn ich so bei den Touren war, dann bin ich schon irgendwie mehr BMW-Fan.
Ah ja.
Aber das ist Geschmackssache.
Ja klar, aber bei dir jetzt? Opel?
Nein, das ist, kann man nicht so sagen. Es ist so, dass ich zwar bei Opel angefangen habe und dabei auch geblieben bin mit der Arbeit, weil es mir einfach Spaß gemacht hat und ich genau in der richtigen Abteilung auch gelandet bin. Aber damals schon war es so, dass ich gesagt habe, naja, so 2-3 Jahre werde ich mal da verbringen, aber dann will ich zu BMW. Das war für uns der Inbegriff des sportlichen Fahrzeugs.
Ja.
Ne? Also ganz klar.
Ja.
Also, aber es hat sich eben anders herausgestellt dann, weil die Bedingungen für mich beruflich einfach dort viel, viel besser waren.
Okay.
Mein erstes richtiges Auto damals für die Straße war ein BMW 1800 Ti. Das war das Nonplusultra. Und wenn man sich überlegt, das Ding hat eine Höchstgeschwindigkeit gehabt von 175. Das geht meinem Sohn sein Corsa. Den BMW habe ich dann eben gegen den 1000er NSU getauscht. Und dadurch ging es erst los mit der Rennfahrer, weil mit dem BMW, das wäre nicht gegangen. Ne? Wo der BMW schon, da gab es schon den Hubert Hane, die sind da, aber das so ein Auto hättest du nicht bezahlen können.
Ja. War es dann auch preislich dann nochmal eine erhebliche Steigerung?
Ja, der NSU war schon, ich erinnere mich noch, da hat vorn das Tuning am Fahrwerk, das Tuning am Fahrwerk bei dem Prinz, 1000 beziehungsweise TTS, das war vorn so kleine Stücke, dass die ein bisschen breiter, die unten ein bisschen breiter werden, dadurch wird es ein negativer Sturz an der Vorderachse. Das waren so mit zwei, einmal so ein Loch und einmal so. Die haben 27 Euro gekostet.
D-Mark.
Dann hat man eine, die hinteren Bremstrommeln vom Prinz 4 genommen. Die haben so einen Aufguss gehabt. Da war es spurverbreitert. Den Deckel vom Prinz 4, weil der hat Kühlrippen gehabt, den hast du am Schrottplatz gekriegt. Und die Federn, die haben wir dann warm gemacht.
Im Backofen.
Backofen.
Ja. Zusammengespannt, ja. Und dann gesetzt. Da war er tiefer gelegt.
Ja. Und da fällt mir gerade ein, unser gemeinsamer Freund aus Österreich, der auch Österreicher geheißen hat, er hat ihn kennt, der hat das auch gemacht. Hat den Backofen und seine Frau ist nach Hause gekommen und hat gesagt, um Gottes Willen, da hat einer den Backofen eingeschaltet, hat ihn ausgeschaltet und da hat er dann einen mittelmäßigen Blutrausch gekriegt und hat die Tür vom Backofen runtergetreten und dann musste sie einen neuen Backofen
machen. Weil sie quasi den Backvorgang unterbrochen
das
hat.
Das war natürlich das ganze Tuning, ein paar Koni-Stoßdämpfer. Ein paar Koni-Stoßdämpfer, die hat man sich im Zubehör gekauft und dann war Schluss. Und eben diesen Satz, diesen mit der sogenannten Flüstertüte, und die haben 40er PHH-Vergaser gehabt, die gleichen wie der 1800 Ti, die hat man durch Weber-Vergaser ersetzt. Also einen Weber-Vergaser hast du damals auch für Apfel und ein Ei gekriegt. Man kauft da heute einen Weber-Vergaser.
Um Gottes Willen. Das ist schon. Aber jetzt, wie war das denn vor Ort auf dem Rennen? Wer hat denn da dann geschraubt? Auch ihr selbst oder hattet ihr dann doch irgendwann auch Leute dabei, die da geholfen haben? Oder?
Bei den Bergrennen, mal vor mit meiner Suche, da bin ich allein hingefahren, da musste ich allein das umbauen. Da.
Aber jetzt von
galt bei mir beim Ascona genauso.
Ja, aber dann schon. Da hatten wir schon ein paar, eben diesen besagten Grossmann. Mhm. Der Jochen Willenweber, ich kann die Namen.
Elektriker,
ja. Dann ein Elektriker, den Herrn Kelleter, ja. und ein paar andere noch, und die waren alle recht.
Ja, also bei den 24 Stunden oder Langstreckenrennen, selbst bei 4 Stunden schon, aber erst recht bei 24 Stunden Rennen, das kannst du nicht alleine, weil da musst du ja wirklich Räder wechseln, ja. Bremsen wechseln und so weiter und so weiter. Da hatten wir eine Mannschaft, da muss man heute noch dankbar sein, wir waren ein zusammengeschweißtes Team, da gehörten auch unsere Frauen dazu, die Zeitnahme gemacht haben. Wir haben erst neulich wieder ein paar so alte Zettel in die Hände sind mir gefallen, wo Runde um Runde Zeiten aufgeschrieben worden sind. Die standen auf dem Boxendach am Nürburgring und haben dann die Zeiten eben genommen, damit man weiß, wo man überhaupt liegt. Und die Mannschaft war unten an der Box und hat Zeichen gegeben, hat Rundenzeiten herausgehalten. Also das konnte man nicht alleine machen.
Gab es da mal so einen Boxenfunk schon?
Wir haben es mal probiert. So einen Funk, aber das hat nicht so.
Das war die Technik damals noch nicht so gut. Speziell am Nürburgring, wo du ja weit weg bist, auf kleinen Strecken hätte es funktioniert. Da hast du aber selbst gesehen, wo du liegst. Ja. Und am Nürburgring bist du so weit weg, dass du in irgendwelchen Passagen keinen Funk gehabt hast. Das haben wir mal probiert, aber das war
nicht. Das muss einem ja dann schon aberwitzig vorkommen. Also ich bin ja schon lange nicht mehr so im Formel-1-Thema drin. Das hat mich irgendwann einfach überhaupt nicht mehr interessiert. Aber da ist ja heute Standard, dass am Ende speziell oder auch während dem Rennen in den Funk der Fahrer sich eingeschalten wird bei der Übertragung und mit übertragen wird. Das ist ja für mich, also ich finde es ja alle da schon schlimm, dass man sich dann auch noch da zusammenreißen muss. Weil ich meine, das sind ja Emotionen, die da stattfinden, sei es positiv wie negativ. Und da kann man halt auch mal manchmal vielleicht ein bisschen ausfälliger werden. Und dass du dann immer im Kopf noch haben musst, da könnte noch gerade das Fernsehen mithören in dem Moment. Ich meine, wahrscheinlich kriegen die vielleicht vorher eine Info.
Dann ist schon gleich weggeschalten, wenn einer so richtig Marke gespielt.
Ja, aber das sagt das Reglement ja schon aus. Das wollen die wegen der Zuschauer.
Ja, klar.
Damit es interessant ist.
Jetzt machen wir sich nichts vor. Die Formel 1, wahrscheinlich das andere auch, das ist eigentlich mit einem Wort gesagt, das ist steril. Das ist steril, weil wenn der einen ein bisschen anstoßt, wird gleich untersucht, kriegt er eine Strafe. Da wäre ich vor lauter Strafen nicht klar gekommen. Aber am Start, da gab es ja ein Gerempel ohne Ende.
Ne? Ja. Aber deshalb ist er ja auch immer bei den Langstreckenrennen, er sagt, ich fahre den Start, weil er hat sich um Gerempel wenig geschert. Ich war da ein bisschen zimperlicher, aber er hat gesagt, den Start fahre ich.
Aber aus irgendeinem Grund, den ich nicht erklären kann, hat er den schlechten Ruf gehabt.
Echt, ist das so?
Das weiß ich nicht. Ich bin einmal am Nürburgring da auch ab und zu mal zu einer Anhörung geholt worden. Da gab es einen, denn da waren wir ganz vorne im Gesamtklassement, so dritten, vierten Platz, und da haben sie einen angeschoben, und der hat dann und da haben sie mich dann gefragt, habe ich gesagt, hey, ich hätte mich da nicht lang gespielt, ich hätte ihm ein paar gegeben. Ja, weiß ich nicht, das kennen wir von Ihnen, sind Sie ganz ruhig. So, dabei, ich weiß jetzt, so schlimm war es nicht, aber ab und zu musst du schon mal am Start da. Da ging er dann unten am Nürburgring links. Ja. Und da hat es dann schon das erste Mal gerumpelt. und auch dann die lange rechts, die Spitzkehre praktisch, die 180-Grad-Wende. Ja, da ist geschoben und gemacht und getan worden.
Wie ist man damals damit umgegangen, wenn man, was ja auch passiert, dass man irgendwie einen Schaden von einem anderen angerichtet bekommt, sagt man, das ist halt Racing, oder ist es so nach dem Rennen, dass man mal in die Box geht zum Kollegen und sagt, so, mein Freund, das war...
Naja, da ist schon gestritten worden auch. Aber man hat ja eine Verzichtserklärung unterschrieben, dass keiner Ansprüche stellen kann.
Ja, klar. Das ist klar. Aber dass man sich da irgendwie dann doch so in die Haare kriegt, sagt die, das, was du da machst, das geht über das normale Rennen hinaus. Das
ja, gut, es gab halt welche. So. Es gab welche, die haben nicht unbedingt zu meinen Freunden gezählt. Aber ich könnte jetzt doch keinen Namen nennen, ich wüsste doch gar nicht, aber manche halt. Und so welche von ganz anderen Klassen, mit denen haben wir ja kaum was zu tun gehabt. Ne?
Und wie auch hier unsere Mrs. Lovely fragt, welche Rennserie schaut ihr euch heute noch an? Also bei dir war es ja eher Motorradsport, glaube ich.
Bei mir Motorrad.
Also MotoGP?
Ja, alle Motorrad, auch Superbike. Aha. Das ist eigentlich immer meine Leidenschaft gewesen. Nur ich kenne einen Bekannter, der Eugen Zils, der sagt immer zu mir, du sei ganz ruhig, du bist kein Motorradfahrer der ersten Stunde. Ich hätte ja in dieser Zeit, wo ich Rennen gefahren bin, gar keine Zeit gehabt zum Motorradfahren. Ich hatte mal zu Asconas Zeiten eine 250er Yamaha, die habe ich nur aus der Garage rausgeschoben, wenn ich mit dem Ascona losgefahren bin und wieder reingeschoben und da habe ich es dann verkauft. Aber in dem Moment, wo ich aufgehört gehabt habe, habe ich mir dann regelmäßig Motorräder gehabt.
Ja. Er hat ja eine kleine Sammlung von Oldtimer. Ja,
mittlerweile habe ich keine Sammlung mehr.
Naja, stell dein Licht nicht unter den
Scheffel. Die meisten habe ich verkauft und wie gesagt, aufgrund meiner Situation mit den Knie wird es wahrscheinlich eh irgendwann aus sein.
Ja. Und du heute noch irgendwelche? Also ich weiß ja natürlich, klar, wir haben ja immer wieder Formel 1 zusammen geguckt, aber irgendwann ist das, glaube ich, auch ein bisschen eingeschlafen.
Naja. Also Formel 1 habe ich vor vielen, vielen Jahren, da bin ich manchmal auch nachts aufgestanden.
Ja.
Aber heute, wenn ich zufällig daheim bin und dann schaue ich mal noch einen Formel 1 an. Andere Rennserien, außer dem 24 Stunden, das sagte ich ja schon, da habe ich mal den Start, das kommt ja im Nitro nach wie vor, Gott sei Dank, komplett übertragen. Da habe ich mir die ersten Stunden angeschaut, aber irgendwann, aber so fanatisch bin ich da jetzt nicht, dass ich die 24 Stunden vor dem Fernseher sitze und dann halt morgens geguckt, wie ist der Stand, schaltet mal ein. Aber auch das, also es hat man irgendwie, hat man nicht mehr so, wie soll ich sagen, das große Interesse dran. Also so richtige Serien, wie die Frage ja lautete, welche sollte man besonders, gab es außer dem Formel 1, wo noch Schumacher und Deutsche halt auch Fahrer mitfahren, die man auch zumindest dem Namen nach kennt. Oder der Vettel, der ja hier in Hessen beheimatet ist.
Genau.
Dann guckt man schon, aber ansonsten. Wie Bastl schon sagt, es ist steril geworden.
Das heißt aber auch mit, weil es auch eine Frage war, wie viele Emotionen kommen noch beim E-Motorsport bei euch hoch? Also kommen wahrscheinlich welche hoch, aber keine guten.
Nee.
Also bei mir kommen
die. Ich schaue es gar nicht an.
Ich habe sowas schon gesehen. Irgendwie fehlt ein bisschen so der Klang und der Biss und das läuft irgendwie so. So, man denkt, es ist ein Computerspiel und kein reales Rennen.
Ich habe ein Interview gesehen mit dem Dr. Indra, das ist ja eine bekannte Persönlichkeit vom Opel auch, und der hat gesagt, wenn die so ein, die dann ja denn diese Batterien oder Akkus wechseln dann noch, und hat er gesagt, da karren die auf LKW-Fahrgestellen, karren die Generatoren an, die 24 Stunden laufen, Dieselmotoren, und die Batterien aufladen.
Ja.
Also behaupte ich, das ist die größte Lüge, die es überhaupt gibt. Aber ich habe schon ein paar Mal reinguckt, mit diese Fahrzeuge weniger vom Umwelt und so. Warum müssen die unbedingt auf Stadtkursen fahren, wo man eigentlich nur überholen kann, indem man einen auf die Seite schiebt. Und das geht's gar nicht.
Ja.
Das ist doch ein Käse, wo es Rennstrecken gibt.
Ja.
Nein, also da kann ich mich nicht. Da kann ich mich nicht begeistern für sowas.
Jetzt generell irgendwie so ein bisschen, dass da sehr viel erzwungenes Spektakel gemacht wird, weil ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, fuhr oder fährt jetzt die Formel 1 sogar ein Rennen in Las Vegas, glaube ich. Meine ich zumindest gelesen zu haben. Ne? Da wird ja quasi gesamt Las Vegas, wo jeden Tag Millionen von Menschen lang laufen, wird gesperrt, damit die da ihren Zirkus aufbauen können. Ja, das Hotelzimmerpreise für Zehntausende von Euros pro Nacht, dass du dann auf Runden auf einen Las Vegas-Trip gucken kannst.
Ja, das ist halt also, in Amerika so. In Monaco geht es doch da genauso.
Ja, stimmt. Ja.
Also,
aber muss das denn so Sachen, das ist halt so wirklich, das ist eigentlich nur noch Spektakel machen und hat für mich auch nicht mehr so den Rennsportcharakter irgendwie. Das ist so, das ist halt ein bisschen schade, dass das halt immer weiter wegkommt. Darum ist genau diese 24-Stunden-Rennen-Geschichte und Nordschleife eben halt, glaube ich, genau dieser Mythos einfach auch noch, dass die Leute das halt noch als echten Rennsport sehen und nicht dieses, wie gesagt, sterile. Ich glaube, das macht es halt schon noch aus. Also dementsprechend ist zumindest schön, dass sowas noch gibt. Das ist, welches Rennfahrzeug seid ihr am liebsten gefahren?
Ja, schon den Commodore.
Ja. Wie gesagt, naja, wir hatten ja nur eben vom Ascona, wenn man bei die Zeit ganz am Anfang, hatte ich ja schon gesagt, aber dann den Ascona, dann den Commodore, da hatten wir ja teilweise dann drei Autos. Jeder hat einen gehabt, mit dem man kleinere Rundstreckenrennen gegeneinander gefahren sind auch. In Anführungszeichen gegeneinander, da gab es ja dann schon ein bisschen Absprachen. Und dann den Langstrecken-Commodore für die 24-Stunden-Rennen.
Das habe ich ja schon eingangs gesagt, ich bin den Ascona gern gefahren. Aber du kannst am kleinen Kurs Hockenheim, ein Traum. Aber am großen Kurs, da bist du verhungert. Da ging die Alpha und die Toyota, die damals gekommen sind, das kannst du vergessen. Also wenn ich Bergrennen, da war der Ascona schon gut. Da war der schon gut.
Ja. Wie viel Leistung hatte der?
Ich hatte ihn einmal auf dem Prüfstand bei einem Honda-Händler. Da hat er 120 PS gehabt.
120?
Und ich muss es sagen, da gab es so einen Abnahmekommissar in Trüm in Rheinland-Pfalz, das war so ein bisschen ein hemdsärmlicher Typ. Und da habe ich einmal den Vergaser runtergemacht, weil ich ihn gereinigt habe. Und da war die Motorhaube offen und da hat er dann da reingeguckt. Und da hat er gesagt, Weißheidiger, wenn du den Irmscher wieder mal triffst, da kannst du ihm sagen, mit dem Ansagerohr kommst du durch keinen Protest durch. Weil das war ja eigentlich von der Homologation her, das ist unglaublich. Da war dieser Ansaugrümmer, da war so ein, wie eine Biskote, weißt du so. Und da war dieser dieser Solex-Vergaser drauf. Und da war dann dieser 40er Weber-Vergaser, Doppelvergaser homologiert, da musste das beigearbeitet werden, weil sonst...
Das hat nicht übereingestimmt, also die Öffnungen haben
die
nicht
die Öffnungen hat vergrößert werden müssen, das ist nirgendwo gestanden im Homologar. Also da ein Protest hätte es wahrscheinlich, das wäre bei dir genauso gewesen
wie
bei
klar. Mir.
Und ich meine, der Ascona, da war dann eine andere Nockenwelle homologiert, das war schon toll, die Nockenwelle. Der ist zwar, hat keinen gescheiten Leerlauf mehr gehabt, aber gut, okay, weil ein Auto, was gute Leistung hat, hat meistens keinen gescheiten Leerlauf. Weil das ist auch unterschiedlich. Wenn ich mir anschaue, komme ich schon wieder an die MotoGP-Maschinen, die laufen eine halbe Minute im Leerlauf. Und dann gibt er Gas und geht's los. Mhm. Das ist mal unerklärlich, wie das geht.
Finde ich noch eine spannende Frage. War die technische Wartung viel umfangreicher als heute? Vergaser, Ventilspiel einstellen und so weiter und so weiter?
Nein, das war einfacher. Heutzutage, wenn man sich heutzutage ein Rennen anschaut, zum Beispiel DTM, da stehen die Autos dann am Start. Jeder hat ein Laptop, Laptop dran, sowas. Da gab es ja nichts. Ja. Da hast du wirklich, so gerade beim Commodore, gut, das war schon Einspritzung. Da haben wir dann schon auch durch unsere Möglichkeiten beim Opel, da ist schon einiges geändert worden am Steuercomputer. Und ich behaupte, wenn wenn wir damals die Möglichkeiten gehabt haben, die heute diese Computerspezialisten gehabt haben, mhm. dann hätte man den Motor weit aufmachen müssen, dann hätte man viel mehr Leistung gehabt und wären vielleicht eine Runde mehr gefahren. Das wäre am Nürburgring noch viel wichtiger gewesen, höhere Leistung. Mhm. Das ist das in der Beziehung.
Ja, also das, aber da, hier ist gerade, ich meine, kann das ja live ruhig machen, ihr habt ja Freizeitstress, ne? Also wir sind jetzt bei 2 Stunden 10 Minuten, mein Senior hat Freizeitstress. Aber wir können noch ein bisschen, oder?
Also ja, ist jetzt schon.
11.44 Uhr.
Ich denke mal, du guckst selbst auf die Zeit.
Ja, wir gucken mal, wie weit die Reise noch geht.
Schauen wir mal, was man doch so...
Viel. Wir haben noch ich weiß nicht, was hast du denn auf deinem kleinen Zettel? Ist da schon alles abgearbeitet, oder?
Nö, nö.
Da gibt es unterschiedliche Auffassungen zu einem Punkt.
Will ich nicht hören.
Ulmengen will er nicht hören.
Naja, das war ja irgendwie, glaube ich, was.
War das die Frage nach dem Zeitungsartikel?
Ja, ja.
Darf ich die jetzt stellen oder nicht, Wastl?
Du darfst durchstellen.
Okay, also ein sehr, sehr lieber Kunde.
Ich habe das ja gar nicht so mitgekriegt. Ich bin ja gefahren. Es war ja hinter mir und neben mir, aber ich selbst habe ja das Geschehen gar nicht mitgekriegt.
Ich schon sehr wohl. Willst du das also kommentieren erst einmal?
Ja, oder? Also es ist, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil das wird Bezug genommen auf einen Zeitungsartikel, den ein lieber Kunde von uns, um genau zu sein, der Thomas, hat eine Sache rausgefischt aus dem Internet bezüglich eines Rennens. Und er schrieb dazu, gute Tommy, in der Anlage sende ich dir und den Podcast-Protagonisten einen Artikel, den ich bei der Recherche gefunden hatte, als sie das erste Mal die Eventualität in den Ring geworfen habt, dass dieser Podcast zustande kommt. So, dann hatte diesen Artikel eben dazu. Speziell geht es mir da um den letzten Absatz, um den damit einhergehenden Rennsieg, Klassensieg und den UNS-Sportpokalsieg 1976 in einem. Gab es da eine Stallorder? Hatte Papa Hackner da die Funkgeräte aus dem skandinavischen Test zur besseren Absprache mitgebracht? Oder war es in der Tat ein glücklicher Zufall? Ich bitte ausgiebig aus dem Nähkästchen zu plaudern. Das beschriebene Geschehen hätte ich ja wirklich gerne live erlebt. Viele Grüße, danke für eure Zeit. Der ja. Thomas. Also vielleicht erzählst du erstmal kurz, was da überhaupt war, weil das weiß natürlich jetzt keiner, weil den Zeitungsartikel möchte ich jetzt nicht vorlesen, der ist 2 Seiten.
Nein,
da geht es um ein Rennen.
Das war das letzte Rennen zum sogenannten UNS-Sport-Rundstreckenpokal. Da hatte man das Jahr über Punkte gesammelt. Pro Rennen gab es Punkte und da wurden einzelne Klassen auch einzeln gewertet. Also man hätte es schon gegeben, auch mit einem Dacia gewinnen können. Mhm. Also wie immer auch am Saisonende zum besagten Flugplatzrennen in Ulmengen gab es nur noch 2 Kandidaten, die Chancen auf den Gewinn des deutschen Rundstreckenpokals hatten. Das war ein, wer ist der BMW, fällt mir der Name nicht an?
Schall.
Der Schall mit dem BMW und der Wastl Weißheidinger. Und wenn beide gewonnen hätten ihre Rennen, dann wäre der Wastl ONS-Sieger geworden, er hätte den ONS-Sportpokal gewonnen. Wenn einer halt ausgefallen oder zweiter, dann wäre es halt andersrum, dann wäre es der andere geworden, jeweils der andere. So, also es mussten beide gewinnen und was uns betrifft, Wastl musste gewinnen. Dann hat er auch den Gewinn des Opel.
Und dem sein Rennen war vorher. Und da ist einer mit einem Escort gekommen, der Wolfgang Wolf. Und er ist vorn weggeblasen, der hätte überhaupt keine Chance gehabt. Und dann auf einmal kurz vor ist er ausgefallen.
Gut, das gab es auch. Also wie immer, auch, es sind nur die 2 übrig geblieben. Dazu muss man natürlich sagen, dann schon die Saison war ja lang. Und Wastl hat auch manche anderen Rennen vielleicht mit ein bisschen tatkräftiger meiner Hilfe auch gewonnen, weil es gab auch Rennen, wo ich zwar geführt habe, aber zur Hälfte des Rennens, ich hatte nicht alle Rennen gefahren, ich hatte ohnehin viel weniger Punkte, auch teilweise ausgefallen, hat man ihm dann halt auch mal den Vortritt gelassen. Mhm. Also insofern haben wir uns auch gut vertragen, das war überhaupt kein Problem. So. Und beim letzten Rennen war es eben nun mal so, er hat es gerade genau gesagt, er hat das Geschehen ja nicht mitbekommen, aber ich. Denn dieser besagte Schall mit dem BMW, der wollte natürlich unbedingt, dass er gewinnt und Wastl nicht. Und dann hat man uns zum Flugplatzrennen in Ulmengen einen anderen Commodore in die Klasse gesetzt. Ein Hartmut Böhme hieß der, vielleicht hört er auch noch zu. Und dieses Auto war schon recht gut, eigentlich zu gut für uns. Mit welchen Mitteln wollen wir jetzt heute gar nicht mehr drüber diskutieren. Und wer das dann auch finanziert hat, auch einer, der ja Interesse daran hat, dass Wastl nicht gewinnt, der fuhr an erster Stelle. Der Wastl war dahinter und ich war hinter ihm. Runde um Runde und es ging weiter und weiter, Runde um Runde. Und ich sah, der Wastl, der kommt an den Böhmen nicht vorbei. Er hat es ja nicht so recht mitbekommen, was da hinter ihm noch los ist. Ne? In dem Artikel steht im Übrigen drin, weil ich wäre weit hinten im Feld gewesen, was am Anfang nicht stimmte. Wir waren also das Dreierpack, Böhme, Wastl, ich. Also jetzt habe ich schon gesehen, das wird nichts mehr. Und dann, dann bin ich halt mal an die Box gefahren. Ich hatte auch einen kleinen Defekt mit meinem Spitzhacke-Trick und habe das Gaspedal abgebrochen, aber das war nur am Rande, deswegen hätte ich nicht unbedingt an die Box gemusst. Ich bin an die Box und die Kollegen, die haben schon geguckt und gesagt, jetzt kommt die Truppe um die Kurve, Vorstand und Ziel wieder. Und dann bin ich wieder auf die Strecke und reite mich eben vor dem Böhme ein. Also dann war das Pack, Dreierpack jetzt Hackner, Böhme, Weißheidinger. So, und wie es der Teufel will, ich weiß es heute auch nicht mehr, wie ich es geschafft habe, aber es war jedenfalls so, dass der Böhme zwar nicht an mir vorbeigekommen ist, ich war ja Runde zurück, also ich hatte sowieso keinen Anspruch auf Sieg. Und der Wastl seltsamerweise an mir und Böhme vorbeigekommen ist und war dann Erster. Und damit war er Rundstrecken ONS-Rundstreckenpokalsieger 1976.
Und ich muss sagen, da gab es ein Streichresultat und der Schall ist einmal rausgefallen, da hat er einen Nuller gehabt und ich bin auf der AWUS Dritter geworden. Und da ist mir Folgendes passiert auf der AWUS, da war ich auch vorn, und da ist unten, wie wenn du auf der Autobahn wendest. Und da bin ich raus und da ist mir ein Reifen, so ein Begrenzungsreifen, also eine reine Decke, in den Radkasten rein. Und da musste ich stehen bleiben und dann raus und da bin ich halt noch Dritter geworden. Ich glaube, da hast du gewonnen, ne?
Ja, gut. Aber das waren diese Streichresultate. Wie gesagt, das waren, ich weiß ja nicht wie viel, 10 Rennen, sagen wir mal. Ja. Und von den 10 Rennen haben sie alle gewonnen. Aber es gab auch eins, wo einer ausgefallen ist und einer eben Dritter geworden ist und die konnte man streichen, sodass sie am Schluss wieder alle die gemeinsam gleichen Punktzahlen hatten. Demzufolge mussten sie beim letzten Rennen alle gewinnen.
Ja, klar.
Und das bessere Streichresultat war seins, weil er ja wenigstens Dritter geworden ist, während der Schall komplett ausgefallen war. Also, das ist aber nur am Rande.
Aber selbst wenn er da zuhört, wäre mir wurscht. mit dem Schall konnte man nicht richtig warm werden. Der hat so, der war so abweisend, so, weil mit den anderen Leuten von anderen Klassen, zum Beispiel nur, mit wem ich ein sehr gutes Verhältnis gehabt habe, da gab es ja auch Serien GT, der Jürgen Lessig, der ist am Porsche gefahren, Servus, wie geht's da denn? Und da haben wir sie unterhalten. Das waren nette Leute, aber der Schall, der war immer so abweisend.
Und aber jetzt kannst du das ja mal aufklären, wie hast du es denn geschafft, vorbeizukommen?
Ja, mit der Brechstange.
Naja, das kann man eigentlich nicht nachvollziehen. Ich weiß nur, dass dann ich auf die Strecke gegangen bin, die kam zu zweit an, Böhme, Weißheidinger, und dann kam eine Rechtskurve, das war die letzte Runde. Letzte Runde, Rechtskurve, und ich bremste halt im letzten Moment an, das musste ich ja schon, weil ich konnte ja nicht, wenn ich zu früh bremse, fährt der Böhme ja wieder an mir vorbei. Ja. Ne? Und dann der Böhme hat sich wohl auch nicht so recht getraut, ich habe vielleicht ein bisschen früher gebremst, als man es üblicherweise macht. Und das hat er natürlich ausgenutzt und ist rechts an uns vorbei. Und damit ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Es hat funktioniert.
Also, um das abzuschließen, dieses Thema, ein schlechtes Gewissen habe ich keins.
Naja, ich auch nicht.
Weil der Schal hat auch einiges mit Autos bestellt und so. Und das mit dem Escort, das ist mir alles.
Weißt du, es gab Leute, die haben mit viel Geld natürlich schon versucht, selber Meister zu werden. Und ich ich will da nichts in den Raum stellen, aber es war schon seltsam, dass dieser Böhme Commodore ausgerechnet beim letzten Rennen schneller war als wir und wir da einfach nicht vorbeigekommen sind. Ja. Da kann sich jetzt jeder seinen Reim draus machen.
Und ich hatte ja insofern ein Glück, das hat jetzt damit nichts zu tun. Wir hatten dieses Langstreckenauto und den anderen. Und der andere war nicht so zuverlässig. Da habe ich gesagt, ich nehme das Langstreckenauto. Und dieses weiße Auto von mir ist der Mininger gefahren. Mhm. Und der hat zum Brenner angefangen. Und was da war, der hat da so einen Blumenkasten, oder wie man das nennt, da, wo der Wischer ist, haben die Kommentare gehabt. Aha. Und da lag mein Haustürschlüssel drin. Und ich habe den Schlüssel wochenlang nicht gefunden. Der lag dann da drin. Irgendwie der Hauptkabelstrang ist irgendwie an den Auspuffkrümmer gekommen und da hat er zum Klo, also er ist nicht abgebrannt, ja, ja, aber er hat halt so ein bisschen Kabel gebraucht.
Also hätte er das Kurzstreckenauto in Anführungszeichen genommen,
dann wäre es eh erledigt.
Dann wäre es sowieso erledigt gewesen. Manchmal.
Wie war das Verhältnis nach dem Rennen mit dem Besagten von
zu? Na, mit der hat er nie mehr, der hat nie was mit mir geredet.
Nee, aber war das jetzt so, weil das war, ich sag mal.
Das war in Ulmengen, der ist von da, da haben die natürlich schon einmal dort umeinander gemeckert.
Ja, also ich habe mich alleine ohne Begleitschutz eigentlich nicht so gern im Fahrerlager
also bewegt. Ich wollte mit dem Schal in Zandvoort, das war so drei Rennen vorher, wollte ich so mal so ein Gespräch anfangen, der hat gar kein Interesse.
Und der Böhme hat nach dem Rennen zu mir gesagt, warum hast du das gemacht? Ich hätte ihn doch sowieso vorbeigelassen, aber also darauf wollten wir uns nicht einlassen.
Ja, ja, okay. Egal, also ich seh das Ganze, das musst du so sagen, ich sehe das überbewertet.
Naja, das sagst du zwar, aber der Gewinn der ONS-Rundstrecken, Meisterschaft Deutsche, das ist schon was für einen Privatfahrer. Ja. Da stellt ein Licht mal nicht unter den Scheffel.
Vorher,
das kommt nicht von selbst. Da muss man schon was im machen.
Ja, vorher gab es ja bei diesen Rennen nur Gruppe 2 und dann eine Sonderwertung für die Gruppe 1. Mhm. Und im Jahr drauf war das dann die richtige. Waren dann das ist die richtige Klasse. Das heißt also, wenn ich die Klasse gewonnen habe, wobei immer ein Mindest Teilnehmerzahl sein muss, waren das genauso viele Punkte, wie wenn einer in der 1600er Gruppe 2 Klasse gewonnen hat. Das war das Gleiche.
Naja, jeder hat Punkte bekommen. Deswegen hat man mit unserem Fahrzeug ja auch Chancen gehabt, diesen Sportpokal überhaupt zu gewinnen. Klar.
Das war schon klar. Ne? Aber das heißt, man kann da jetzt nicht sagen, das war in dem Sinn keine Stallorder, weil das wäre ja was anderes, aber das war schon, ich sag mal, eine glückliche Fügung, dass du vor ihm rausgezogen bist.
Ja, glückliche Fügung, ja. Also wie gesagt, das, wenn uns einer da deswegen an den Pranger stellt, das ist mir wurscht. Nach 43, 46 Jahren.
Ich habe es gerade schon gesagt, mir ist es deswegen egal, weil mir der Böhme Commodore nicht so ganz geheuer war. Weil warum hatte der es ja sonst auch gefahren?
Ja.
Warum war er nicht schon öfter vor uns?
Ja, ja.
Nie. Und deswegen haben sie den schon besonders sorgfältig präpariert.
Okay. Aber hier war noch eine schöne Frage gewesen, die indirekt oder nicht nur indirekt auch mich betrifft. War es schwierig, eure Kinder für den Rennsport zu begeistern?
ich habe es ja gar nicht begeistert.
Ja.
Meine Tochter, für die ist Reiten heute noch alles.
Mhm.
Und
da also ein PS.
Auch noch eine Geschichte. Seine Tochter ist ja auch, deine Schwester ist ja auch geritten und eines Tages sind wir beide in Niedernhausen gewesen und da war so eine Besprechung mit den Reiterinnen und da hat jemand die Pferde halten müssen und da sind wir zwei Teppen gestanden, ich mit dem Pferd. Da habe ich gesagt, nicht mehr weit haben wir es gebracht. Und mein Bub hat einmal irgendwann gemeint, er müsste Go-Kart fahren. Aber er ist halt auch ein bisschen kräftig, so wie du. Mhm. Und
da kommst du nicht vorwärts.
Ich sage ja, wenn, das war ja mal, es gab ja mal eine Zeit, wo nach jedem Event sind die Leute Go-Kart fahren gegangen. Da gab es überall Go-Kart. Mhm. Und da haben sie natürlich von mir als ehemaligen Rennfahrer verlangt, dass ich da einer was vorfahre. Wenn, ich weiß nur, da war der Walter Schröder mit seinem Bub, der ist recht gut gewesen. Der Bub hat ein Drittel von mir gewogen. Der ist auf dem, aus dem, nur vom Gewicht her, ist der schon 3 Sekunden schneller wie ich.
Ja.
Hat mich nie so interessiert, aber das ist mit den Go-Kart-Strecken, mit den Go-Kart, das hat sich eh wieder erledigt. Ne?
Ja, jetzt kannst du E-Kart fahren in Frankfurt.
Die Frage kannst du ja wahrscheinlich besser beantworten. Das ist ja gestellt, dass ob man diesen Bacillus weitergegeben hat an die Nachkommen.
Gut, den Auto-Bacillus ja auf jeden Fall, sonst würde man das hier
nicht beruflich machen. Sonst würde man da gar nicht sitzen.
Aber ich glaube nicht, dass es bewusst weitergegeben wurde in dem Sinn irgendwie. Nein. Weil das kann ich nicht sagen, aber natürlich war die Begeisterung schon da. Und ich glaube, wir waren auch ein paar Mal zusammen auf der Nordschleife gewesen. Mhm. Das kannst du jetzt nochmal erzählen, ob die Geschichte stimmt, die ich immer noch im Kopf habe. Wir sind damals auf die Nordschleife gefahren und da hattest du irgendein sportliches Modell von Opel, aber ich meine, es war ein Vectra 2000 oder irgendwas anderes. Und auf jeden Fall kann ich mich erinnern, dass du auf der Nordschleife einen Ford Escort Cosworth, glaube ich sogar, zersägt hast. Mhm. Und wir da, wo es Start-Ziel dann, oder beziehungsweise bei der einen Ausfahrt von die Tür der Touristenfahrt wieder rausgeht, ist der quasi im Stau zu uns gekommen ans Auto und hat gemeint, was, er hat die, das war, glaube ich, sportlichste Serienauto, wie auch immer, und hat dann sich nicht im negativen Sinn, aber hat sich so ein bisschen aufgeregt darüber, wie das sein kann, dass er da stehen gelassen wurde. Und ich glaube, du hast nur geantwortet, machen Sie sich nichts draus, ich habe schon zigtausend Runden hier hinter mir. Das
ja, genau so war es auch. Letzten Endes war das halt ein normaler Kunde, sagen wir mal, der gegen Bezahlung, wie wir da auch, einfach diese Touristenfahrten am Nürburgring auf der Nordschleife gemacht hat. Und eigentlich darf man es gar nicht sagen, dass du ja als kleiner Junge da auf dem Sitz, wahrscheinlich im Kindersitz noch gesessen.
Na, das kann nicht sein, das könnte ich mich nicht dran erinnern.
Nee, dann doch nicht, aber jedenfalls als junger Kerl. Mhm. Und ich, leichtsinnig, wie ich eigentlich mein Leben lang schon war, fahre ich dann auch mit meinem Sohn da eine relativ schnelle Runde, aber ganz sicher. Und dann war den habe ich eben irgendwann mal überholt, das weiß ich sogar noch wo, im Pflanzgarten, irgendwo auf dem Sprunghügel, da bin ich dann vorbei. Und wie du schon sagst, dann, wo dann wieder das Ende dieser Schleife ist, dann kam der und hat gesagt, wie geht es und so. Und ich habe dann ihn nur beruhigt und habe gesagt, machen Sie nichts draus, ich habe schon 1000 Runden da gefahren. Das ist keine Schande, wenn Sie da ein bisschen langsamer sind, trotz eines völlig unterlegenen Autos.
Ich meine, es war ja auch so am Nürburgring, da sind Ausländer gekommen, Belgier und so weiter, die, wo wir keine Chance gehabt haben in Spa und so, denen ist man am Nürburgring davon gefahren, weil die Streckenkenntnis ist auf dem kleinen Kurs Hockenheim gleich da. Aber am Nürburgring hast du immer noch, da gibt es immer, wie er schon sagt, da gibt es immer noch was, wo man sagt, da ging noch was oder so.
Ja. Ja, okay. Weißt du mal, was das für ein Auto war? Ich meine, es war ein Vectra 2000 oder sowas. Der ist ja auch nicht so, das war doch ein Allrad-Vectra, glaube ich. Ne?
Richtig.
Ja. Ja, okay, dann habe ich, so klein kann ich nicht gewesen, aber ich weiß das noch ziemlich klar, aber es ist natürlich schon viele Jahre her. Ne? Das ist schon, Wahnsinn. Das ist
jedenfalls schon lang nach der Rennfahrkarriere, in Anführungszeichen, Karriere haben wir nicht gemacht eigentlich.
Aber naja, also ich finde, das kann man trotzdem, also ich glaube, in der heutigen Zeit werden die Maßstäbe anders gesetzt einfach, weil da auch viel mehr Geld im Spiel ist. Einfach,
das kannst, weil dein ganze Ziel war, den Vergleich gegen früher, den kannst du nicht machen. Mhm.
Ja, ich meine, das hast du ja auch gesagt, wo wir zusammen an der Nordschleife waren, zu der Touristenfahrt, also nicht so, wo du im BMW mitgefahren bist bei der VLN, da bist du ja auch lang gelaufen. Das gibt's ja gar nicht, was hier alles voll steht. Und das ist ja ein Park voller LKWs und Teile und es ist schon irre. Also es ist echt irre.
Wie wir da mit dem Peter waren, wenn du jetzt da reingehst und willst da eine Wurst kaufen, da musst du vorne eine Magnetkarten holen. Kannst da, weißt du, so, wenn ich jetzt so im Fahrrad schaue, mhm. ach komm, da ist ich geschwind der Wurst. Das ja. geht nicht. Das geht nicht. Und der Peter und da waren drei Anhänger gestanden, da bei diesem, wo ich mit dem Peter Grossmann war. Na, der Peter, der hat ja auch so einen trockenen Humor, hat gesagt, die sind die Hartz-IV-Empfänger. Also, und eben mit dem Hausverfahren und Nicht-Hausverfahren, es sind halt ein paar, die haben nicht aufgehört. Die haben nach 30 Jahren immer noch gefahren. Die haben dann die Häuser verfahren, weil es einfach nicht mehr geht. Ja. Stell dir mal vor, ich hätte damals mit dem Monzer gesagt, mein Gott, ich brauche so einen 635 CSI. Meine Frau hätte mir das Haus gar nicht verpfändet. Hätte ja nie wollen.
Aber jetzt nur mal, dass man das vielleicht auch einordnen kann, weil das habt ihr jetzt auch schon öfter gesagt mit dem Haus- und Hofverfahren. Das heißt, man hätte damit auch gar nicht seinen Rennsport und sein Leben finanzieren können, weil es damals überhaupt nicht so war, dass da, wenn du ganz vorne dabei bist, so viel Geld kassierst, dass das sich amortisiert? Oder wäre das in den Top?
Na, amortisiert
hätte es sowieso nicht. Ich sage jetzt mal, heute ein Vettel, der ist ja Multimillionär durch das, was er macht.
Es sind unheimliche Parallelen zum Reitsport. Unheimliche Parallelen. Die da herumkrebsen, das sind auch nur Pleitegeier. Und da ist es genauso. Es hat ja sogar mal Leute gegeben, die haben Verdiensten im Rennsport. Ja, der Hamilton und der Vettel und so, das ist kein Vergleich. Weil ich bin der Meinung, selbst einer, der DTM fährt mit irgendeinem Lamborghini, da muss das Geld irgendwo herkommen.
Ja.
Und selbst die 29, stell dir mal vor, die 29 Satz Reifen, wer bezahlt denn das?
Ja.
Auch ein Sponsor, das begreife ich nicht ganz.
Also ich kann es ja sagen, wir haben ja das Sponsoring bei der VLN ja gemacht für diesen besagten BMW, da haben wir eine Werbung von uns drauf gehabt für ein Jahr. Ich kriege die Zahlen jetzt nicht mehr genau auf den Schirm, aber ich habe dunkel in Erinnerung, dass da von einer VLN-Saison von zwischen 50 und 100.000 Euro für dieses Fahrzeug gesprochen wurde, was als Finanzierung vom Fahrer mitgebracht werden muss durch Sponsoren. Ja. Das Team stellt das Fahrzeug bereit, das Team hat die Mechaniker und so weiter und so fort. Das sind diese Kosten, die Betriebskosten, Nenngeld, bla bla. Ne, aber zwischen 50 und 100.000 Euro für diese Kategorie. Und da reden wir noch nicht von diesen Supersportwagen, die da gefahren werden. Da kannst du locker mal eine 2 vorne dranhängen. Wenn du da keinen Sponsor hast, der einfach sagt, ich schmeiß Geld rein.
Um das kurz noch zu sagen, in der heutigen Zeit würde ich gar nicht auf den Gedanken kommen, irgendwie einen Motorsport anfangen. Ja.
Das ist schade eigentlich.
Und diese, ich sage mal, volkstümlichen Veranstaltungen wie Slalom und auch Bergrennen, die gibt es ja gar nicht mehr.
Wobei Bergrennen gibt es noch.
Ja, aber so richtige Bergrennen gibt es nur noch 2 oder 3. Mhm. Die anderen sind so, dass du dir eine Sollzeit setzt und da hochfährst.
Mhm.
Und das du möglichst nach Möglichkeit wieder erreichst. Aber richtige Rennen in dem Sinn. Und auch Slalom. Früher war bei jedem Kaufhaus war mal ein Slalom. Ob man jetzt mit Rennauswurf oder nicht, das ist wurscht. Aber also wie gesagt, in der jetzigen Zeit hätte ich gar keine Chance oder Möglichkeit, da würde ich gar keinen Gedanken drüber verwenden. Mit Motorsport
anzufangen. Naja, man weiß es, also wir sind da auch nicht mehr so drin. Möglicherweise gibt es schon noch so Slaloms, irgendwie, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich denke, das finden unsere Zuhörer alleine raus.
Bestimmt,
ja. Dafür genau. Gibt es heutzutage Internet. So ist es. Und kann man sich kundig machen. Der Anfang ist auf jeden Fall, selbst alle großen Rennfahrer nicht zu vergleichen mit uns, die Namen sind gefallen, Vettel und Co. und Hamilton oder Vettel, die fangen halt mit dem Go-Kart an.
Ne? Ja, klar, genau, das ist ein Klassiker eigentlich. Auch ein Schumacher-Go-Kart.
Das sind so Klassiker, wo man auch keinen Ausweis und kein nichts braucht. Ja. Man kann erst einmal auf so übliche Strecken gehen, wo man gegen Bezahlung fährt. Dann erkennt man erst einmal, ob man überhaupt ein Talent dazu hat.
Ja.
Denn nicht jeder kann das eben. Man muss ein gewisses Popometer haben, wie das so schön heißt. Man muss wissen, wie so ein Auto, also das, das kann einfach nicht jeder. Man kann nicht sagen, oh, habe ich da jemanden, der hat viel Geld und dann fährt der.
Ja, ja.
So ist es nicht.
Also klar, kann er schon.
Aber er wird selten, er kann auch vorne hingehen, das weiß man ja nicht. Ja. Aber so ist es nun mal. Mhm. Also so würde ich, wenn einer Ambitionen hat, so würde ich einfach anfangen. Mhm. Ich würde Slalom schauen, gibt es sowas? Da gibt es welche, da braucht man keinen Ausweis und kein gar nichts auf so Parkplätzen. Man guckt sich mal die Szene an, was ist denn in den Autos überhaupt drin? Ja, ja. Was muss ich für Voraussetzungen haben? Und wenn ich dann merke, naja, erstens mal macht es mir Spaß, zweitens mal war ich doch immer ganz schön schnell, ich habe Talent dafür, dann kann man weitermachen. Am Anfang, ich glaube, so kann man ja fast schon aufhören, am Anfang, wenn man nicht selbst schraubt und das Auto präpariert, dann braucht man viel, viel Geld.
Ja.
Und heute erst recht, was er schon sagt. Also das sind Unmengen an Geld, die da am Nürburgring herumstehen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Was aber nicht heißt, dass nicht doch einzelne kleine Privatfahrer doch zu Erfolgen kommen können.
Naja,
aber sie müssen enorm viel selbst investieren. Das ist klar.
Dann habe ich jetzt eigentlich nur eine Schlussfrage, mit der können wir es dann wahrscheinlich beenden, weil wir sind schon lange unterwegs und ich habe leider noch viele andere Fragen offen, aber das ist nicht so schlimm. Irgendwo muss ja auch mal Stopp sein. Also ist ja Freizeitstress, ne? Wissen wir ja. Und zwar hat ein Andreas Z. noch eine schöne Schlussfrage gestellt, finde ich dazu. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie geil war diese Zeit?
10, wenn das Plus ist.
Wahrscheinlich, gehe ich voll aus. Herr Wassel grübelt, sehe ich gerade.
Ich möchte sie nicht missen.
Ich möchte es auch nicht wissen, aber ich würde es dann doch als Hassliebe bezeichnen. Weil ich mich über manches schon viel, viel geärgert habe. Und da fällt mir ein Spruch ein, da habe ich einmal ein Interview gesehen, gelesen in der Zeitung, vom Rudi Völler, mit dem Fußball habe ich ja gar nichts zu tun, mit dem Rudi Völler, und der war Überschrift, warum tue ich mir das an? Und ich habe mich schon manchmal fürchterlich geärgert, wenn irgendwo was gar nicht geklappt hat, aber ich denke, mein Gott, wie blöd bist du denn? Und, so. Und gut, halt stehe ich über den Dingen, ne? Ist
klar. Aber Skala, 1 bis 10?
Acht allenfalls.
Okay.
Ja, irgendwo müssen wir ja auch einen Unterschied haben zwischen
uns. Ja, klar.
Also gut, für mich war es, wenn es die Skala 12 gäbe, hätte ich 12 gesagt.
Im Fanatismus beim Anfang, da musste ich auch 10 sagen.
Ja, okay.
Weil ich war fanatisch, sonst hätte ich es ja gar nicht gemacht.
Gehört aber auch dazu, irgendwo, wenn man erfolgreich sein will, brauchst du einen gewissen Fanatismus. Das ist glaube ich, weitgehend. Ja,
gut, wo ich am Anfang gesagt habe, wo ich da in Tirol an die Bergrennen da herumgeschlichen bin, das war auch eine gewisse Sehnsucht, wenn man das so sagen darf. Ne?
Ist denn, das wäre jetzt die einzige letzte Frage, die mir jetzt noch so spontan so einfällt, ist denn der Geschwindigkeitsrausch auch ein Thema gewesen, wo man sagt, das ist immer schneller und noch schneller, oder war das überhaupt gar kein Thema? Es ging gar nicht um den Speed irgendwie. Weil das hört man ja auch oft, dass so dieser Rausch, gerade so Formel 1, dass du da unglaubliche Geschwindigkeiten fährst und sowas. Also das war nicht so das Thema.
Geschwindigkeit nicht. Wo ich beim Rennen, mich war halt interessiert, das erste über die Ziellinie fahren, wenn es geht. Genau.
Okay.
Wenn es geht. Und das war ja genauso. Also logisch.
Okay. Ja, super. Dann würde ich sagen, haben wir genug?
Ein privates, rein privat, weil ja der Tommy hier auch als der Moderator ist, das sollte er auch noch wissen, dass es für mich auch klar war, wenn meine Kinder mal auf der Welt sind, dann hört sich der Rennsport auf. Aha. Das war für mich eigentlich schon klar. Und leider ist er 2 Wochen zu spät auf die Welt gekommen, was bei Jungens ja manchmal so der Fall sein soll. Und da habe ich mich nochmal, war ich nochmal genannt für ein 24-Stunden-Rennen in Paul Ricard in Frankreich. So, und da gibt es ja immer auch Streckensprecher. Die geben immer die bekannt, wer gerade vorne ist und wer in welchem Auto sitzt. Und die Franzosen sind ja auch sehr kinderlieb. Und ich saß im Auto, was weiß ich, weiß ich jetzt nicht mehr genau, in der 6. oder 8. Stunde, der Streckensprecher hier in der 8. Stunde, in diesem Commodore. Da sitzt gerade einer, der ist gerade im Moment Vater geworden. Und der sitzt jetzt hier als Moderator zum Leidwesen meiner Frau, weil ich wäre gerne dabei gewesen. Und bei meiner Tochter dann ein Jahr später war ich dann auch dabei, wie sich das für einen Vater gehört. Aber da hatte ich keine andere Wahl, weil ich konnte den Wastler dann unten nicht alleine 24 Stunden rennen fahren lassen.
Da war er fix und fertig.
Habt ihr wenigstens gewonnen?
Ja, selbstverständlich.
Da war er fix und fertig. Da habe ich gesagt, okay, jetzt komm jetzt. Jetzt nimmst du ein paar Blumen und gehst dann aufs Krankenhaus. Weil das wusste ja seine Frau sowieso, dass er im Baurikar ist. Und da kannst du nicht rüberspringen.
Ja. Aber das war's dann.
Das war's, die Geschichte habe ich auch im Kopf.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich aufgrund meiner Tochter, die ist ja praktisch gleich alt wie er, dann aufgehört habe.
Ja, du bist doch 2 Jahre länger gefahren.
Bei mir hat es ein bisschen, aber wie gesagt, bei mir war schon der Hauptgrund, dass der Erfolg nicht mehr so da war. Hm.
Aber siehst du, habe ich doch noch richtig im Kopf, dass das letzte Rennen das Geburtsrennen quasi war. Ne? Ja, okay, dann habe ich es. Manche Sachen vergisst man nicht. Das, aber optimal, direkt gewonnen, hat sich gelohnt.
Bist du nicht noch ein, zwei Mal im Nürburgring gefahren?
Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr bringen, weil noch mal in die Länge zu ziehen, es war tatsächlich so, dass noch. Einmal hast du gesagt, du brauchst nur einen Fahrer oder was, also willst nicht nochmal einsteigen. Und das habe ich dann natürlich dann doch gemacht. Ah. Da warst du also schon auf der Welt, ich weiß jetzt nicht wie viel später, aber kurz danach, vielleicht im gleichen Jahr oder maximal ein Jahr später.
Hat dir nicht geschadet.
Hat ihm nicht geschadet. Und da bin ich dann nochmal mitgefahren. Es war auch ein 24-Stunden-Rennen und es war anders. Ich habe eigentlich die gleichen oder ähnliche Zeiten gefahren. Das war eigentlich jetzt nicht irgendeine Hemmung, die man da plötzlich gehabt hat, aber ich habe es mit anderen Augen angeschaut. Mhm. Ich habe an jeder Ecke auf der Nordschleife, ist mir was eingefallen, da war doch mal eine Öllache, wo ich abgeflogen bin. Und da war mal das, man hat an solche Dinge plötzlich gedacht, wo ich ein Jahr vorher noch gesagt habe, da geht noch ein Zehntel schneller. Mhm. Das war ein anderes Denken. Mhm. Und dann war ich froh, dass wir in der 6. Stunde wegen einem kapitalen Motorschaden ausgefallen sind und ich das Ende des Rennens nicht zu Ende fahren habe müssen. Das war dann aber wirklich das Ende.
Das war das letzte Rennen. Ah, okay.
Gewonnen hätte ich es natürlich auch doch ganz gerne, aber das hat nicht sollen sein. Okay.
Ich bin aber dem letzten Rennen im Nürburgring 82 ausgefallen, 24 Stunden. Da war ich gar nicht böse drüber.
Na, das ist dir ganz genauso gegangen.
Und da sind sie dann noch einmal gefahren, da bin ich ja noch einmal mitgefahren, aber habe ich ja schon aufgehört gehabt. Da bin ich ja mit dem Stabe mitgefahren mit dem Mond. Und da sind sie dann mit einem Kadett GSI. Da habe ich gesagt, nein, Leute, nichts mehr. Also so ein Frontantrieb. Da musst du vom Gas gehen. Da musst du vom Gas gehen. Und du willst um die Kurve rum. Und das ist ja wie, dass sie nicht da vom Gas geht, damit er hinten rumkommt. Also mit dem, so einem Frontantrieb, da bin ich nie, da wäre ich nie glücklich geworden.
So. Sehr schön. So. Schönes Ende. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ja. Bist du mit dir alle Zeit zu quatschen? Ich glaube, ihr macht das ja doch momentan noch mehr oder weniger regelmäßig. Ihr habt ja noch euren Rennfahrer-Stammtisch quasi. Ne?
Ja, weißt du, über was wir da reden?
Nicht über
unsere Krankheiten.
Naja, aber das ist schon eigentlich wichtig, was du sagst, dass wir nach wie vor einen, ich nenne einen Stammtisch der alternden Rennfahrer oder von mir ist auch schon alten Rennfahrer.
Ja,
und man Glück, erzählt immer mal wieder aus alten
Glück
Zeiten.
Zum Glück haben wir da den Dieter Karbowiak verpflichtet, der sich als Schriftführer, der ist sehr rege und bringt auch die Leute wieder zusammen.
Ja, ja, das ist schon gut. Der also Dieter das schon.
Macht eine sehr saubere Arbeit.
Und es sind noch einige aus den alten Zeiten dabei,
ja,
und das ist was Schönes.
Ja, das ist aber... Das
müsst ihr aber, obwohl ich gar nichts getrunken habe,
trotzdem dann nochmal... Dann machen wir jetzt an dieser Stelle Schluss.
Ach so, ist
es. Würde ich sagen, Wastle, herzlichen Dank. Nee, noch nicht. Aber herzlichen Dank, dass du oder ihr beide natürlich euch die Zeit genommen habt. War echt großartig und ich glaube, die Leute hat es echt gefreut, dass das geklappt hat. Wenn jetzt alle sagen, Mensch, da sind noch so viele Fragen offen, würdet ihr nochmal kommen und noch weitere Fragen beantworten oder...
Das entscheidest du eigentlich aufgrund der Reaktionen. Ja, wir doch vielleicht sehen, hat euch wirklich mal Spaß gemacht an den Lautsprechern irgendwo hier im weiten Umkreis.
Also ich,
und dann entscheiden wir das.
Ich ahne ja schon, dass wir ganz viele Anekdoten ausgelassen haben.
Das kann sein.
Deshalb machen wir noch einen Anekdoten-Podcast. Ja, gut, aber
ich weiß nicht, was ich noch zu sagen habe.
Wir reden noch mal im Off.
Obwohl beim Opel, hat mich einmal der Gruppenleiter Albert Schmidt hat mich gesagt, der Weißheidinger, wenn ich Sie sehe, dann stehen Sie immer da und erzählen was. Dann habe ich gesagt, Herr Schmidt, Sie müssen aber zugeben, dass Sie sehr viele interessante Geschichten weiß. Und dann hat er gesagt, der Mann schafft mich, der Mann bringt mich ins
Okay, also wir werden noch ein paar Geschichten finden.
Alles klar.
Also liebe Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr uns auch...
Und noch was, wenn du dir beim Rennen einen Anhänger selbst baust, weißt du, was du darauf achten musst? Auf stabile Kotflügel, weil da sitzt immer einer drauf. Meins finden, Tandem-Achs, da haben vier Leute drauf gesessen. Und wenn die Kopfflügel zu schwach sind, dann bingst du sie runter. Das ist
sehr wichtig. Schlusswort. Also, schönes Schlusswort. Nochmal vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Und wir bleiben am Ball, gucken, ob es noch eine zweite Folge gibt. Und in diesem Sinne, bleibt gesund da draußen. Alles Gute. Und unsere beiden Herren verabschieden sich jetzt hier auch. Wastl, Dankeschön.
Servus, sage ich.
Habe die Ehre.
Und wir sind raus. Bis bald, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.